Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 52 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, da sind wir wieder.
Ja.
Diesmal
schon wieder keine Abdeckung.
Ja, genau.
Ach so, ja, erstmal dein Ohr ist wieder zu sehen.
Ja, genau. Juhu. Man sieht, es ist immer noch ein Ohr.
Yay.
Ich zeige es extra nicht vom Namen, sonst fällt noch einen auf, dass ich das nur angeklebt habe. nein, natürlich nicht. Aber ich habe seit heute keine Ohrenklappe mehr. Das ist erfreulich. Dafür eine
Augenklappe.
Ja. Quatsch. Boah, hör auf, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche Klappen. Reicht. Nein, aber ja, trotzdem nur ein Stöpsel, weil in das Ohr soll noch nichts rein. Deswegen. Mhm. Aber einer reicht auch jetzt. Nervt hier die ganze Zeit das Handy, was ich hier noch liegen habe, erfolgreicherweise. Das ist das Zweithandy von meinem Vater, womit ich immer HomeKit-Einstellungen für ihn machen muss. Mhm. Und da er gerade sehr erfolgreich, guck mal, von meiner Schwester Nachrichten kriegt wie ein Verrückter, dann bimmelt das. So.
Großartig.
Ja, wenn man nicht alles stumm schaltet, ich hoffe.
Genau, machen wir mal schnell alles auch mal alles stumm.
Großartig, so. Ach genau, ich könnte da ja auch nicht stören anmachen, statt nur lautlos, weil dann vibriert ja auch wie verrückt. So, jetzt aber. Ja.
So.
Ansonsten, ja genau, wie Daniel auch schon gesagt hat, Happy Birthday. Wir haben wieder einen Geburtstag zu feiern. Keinen von uns, sondern von der mitliebsten Firma von uns, und zwar von Apple.
Wuhu, 45.
Ja. 45 ja. Jahre wird Apple.
Und damit, wir haben gerade mal rund gefragt, vorher schon tatsächlich älter als zumindest zwei von uns.
Ja.
Also.
Wir verraten jetzt mal nicht, wer derjenige ist.
Naja, gut.
Kleiner Tipp, ich bin sie nicht.
Ich auch nicht.
Ja, das war schwer zu übersehen, ne?
Ja, gut. Ne? Also, was hatten wir gesagt? Du bist 3 Jahre alt gewesen, ne? 1976.
Ja, genau. Fast 3 Jahre alt gewesen. Und fast.
Ja.
Ja, aber, ne? Aber damals kannte ich Apple noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich vermute, du hast es nicht wirklich
mit einem Newton gespielt oder so. Keine Ahnung, irgendwas.
Ja, besser wären Aktien die ersten gekauft.
Ja, das wäre natürlich optimal gewesen, so zum dritten Geburtstag. 100 Apple-Aktien, wäre alles gut.
Ja. Mhm.
Ja. Ja, an der Stelle, wo du schon Aktien sagst, erzähl mal da nochmal die kleine Gründungsgeschichte. Wirklich viel kenne ich ehrlich gesagt auch nicht, aber diese eine Geschichte kenne ich halt eben, und zwar, dass halt eben die beiden Steves, ne, Steve Wozniak und Steve Jobs, zusammen mit einem Geschäftspartner Ronald Wayne damals die Firma gegründet haben. Eintragungsdatum ist 1. April 1976 gewesen, ist also auch noch ein April-Scherz gewesen. Wird natürlich jedes Mal dazu gesagt.
Kennen die das in den USA auch?
Ja, klar, natürlich. Das hat nur jetzt in den Corona-Jahren etwas abgenommen. Dieses Mal habe ich gar nichts gelesen. Hat mich aber auch nicht geärgert.
Ja, ich bin auf einen reingefallen, wenn wir ganz kurz von abschweifen. Ja, zwar hat meine Lieblings-Kölsch-Firma, ja, vom FC Kölsch, die haben einen schönen Instagram-Tweet gemacht und gesagt, jetzt gibt es die Kölsch-Stangen im Sixpack. Und die neuen, ich weiß nicht mehr, wie sie genannt haben, die auf jeden Fall waren das Kölsch-Stangen mit dem Kronkorken oben drauf. Und ich habe gedacht, ey, geile Idee, ne? Kannst du hinterher auch verwenden dann, ne? Als Kölsch-Stange und so. Ich dachte, ey, total die super Idee, ne? Wir haben das gemacht, weil die sind ja normal relativ dünn, so eine Kölsch-Stange. Denn für Transport habe ich gedacht, ne? Also, ja, haben dann so schön drunter geschrieben, kannst du haben. Am Rhein im Park und so genießen, ne, dein Kölsch aus der Stange und sowas, ne, und ich dachte, das ist eine super Idee, ne, und ich dachte, wo kriege ich die denn, ne, weil ich wollte natürlich direkt bestellen, scroll so durch die Kommentare und irgendwann April, ich denke so, oh nee.
Nein. Ja, sehr gut. Habt ihr denn den April-Scherz von Paul Hudson mitbekommen?
Oh, nein. Nee.
Nein. Der hat ja diese Subscription Hacking with Swift Plus. Mhm. Wo du dann Zusatzcontent bekommst, was der wöchentlich veröffentlicht. Und er hatte dann eine neue Subscription, Hacking with Swift +++. und da kannst du ihm, also hilft er dir bei deinen Projekten. Und dann hat er noch Hacking with Swift +++. Dann kommt er auch immer wieder vorbei, persönlich bei dir. Zu dir, egal wo du auf der Welt bist. So ein 5-Minuten-Video auf YouTube. Es war Witzig, großartig.
Ah, das ist gut, ja.
Und da waren dann immer so Kommentare unter dem Video so, ha Paul, du hattest mich nach 20 Sekunden.
Ja. Ja,
großartig.
Ein April-Scherz, der gar kein April-Scherz werden konnte, weil er ihn vorher schon rausgefleucht ist, fällt mir gerade noch ein, wo der uns sehr amüsiert hat. Und zwar in den USA kam das war so 2-3 Tage vor dem 1. April, 27.
Echt?
Oder so?
War der 31.
Nee, das waren schon so 2-3 Tage vorher. Vielleicht auch 28, 29. Aber es war definitiv nicht 1. April. Und zwar las ich dann irgendwie eine Push-Mitteilung von einem meiner Nachrichtenseiten, wo dann stand, Volkswagen benennt sich um in Volkswagen. Ja, also mit Volt, wie Volta von Spannung. Und dann dachte ich mir, WTF. Wer kann denn auf so eine bescheuerte Idee kommen? Guck aufs Datum, denk mir, das muss doch ein April-Scherz sein, guck aufs Datum, nee. Ne, das war so, das ist denen aber bestimmt rausgerutscht. Ne? So, dann hier, Bloomberg berichtet, Volkswagen benennt sich um in Volkswagen. Ne? So, dann geht das hin und her, irgendwie die ganzen großen Nachrichten-Outlets berichten das. Dann etwas später kommt dann in Deutschland die Zentrale zum Arbeiten. Sehen das und müssen dann eine Pressemitteilung machen. Werden sich nicht umbenennen.
Ja, das war witzig, dass sich dann am Ende auch die Zentrale genötigt sah, da zu reagieren. Was auch okay ist, glaube ich, gab sogar ein bisschen Aktientrouble leicht, also nicht doll, aber die fingen an, sich zu bewegen, meine ich, hatte ich gelesen.
Ja, ging aber, glaube ich, sogar hoch, weil sie wollten dann, sich auf E-Mobility konzentrieren.
Dann haben logischerweise. Dann haben sie das korrigiert. Das war natürlich ganz praktisch. Also, ja, aber zurück. Apple wurde gegründet.
Richtig. Also, wie gesagt, auch als April-Scherz quasi. Von eben den beiden Steves, hatten wir gerade schon gesagt, und eben dem schon genannten Ronald Wayne, der allerdings nasse Füße bekommen hat. Der hatte dann irgendwie, ich meine, es waren $20.000 Kapital mit eingeschossen, hat das aber dann nach kürzester Zeit sich wieder ausbezahlen lassen, weil ihm das Ganze dann doch nicht mehr so ganz genehm war. Und wird deswegen in die Historie des größten verlorenen Aktiengewinst in seiner Geschichte eingehen wahrscheinlich, weil es wurde mal hochgerechnet, dass wenn er die $20.000 damals nicht rausgezogen hätte, heute da einen Gegenwert von $200 Milliarden, nur aus dem Kopf gesagt, nagelt mich nicht drauf fest, aber $200 Milliarden dann wert sein dürfte. Und damit wäre er, wenn er das damals behalten hätte, also die Aktien, die Anteile behalten hätte, wäre er heute der reichste Mann der Welt. Ne? Reicher als Bill Gates. Ne? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Steve Jobs damals seine Aktienanteile verkauft hat, als er rausgeschmissen worden ist in den 80ern. Ne? Sonst wäre er ja der reichste Mann der Welt gewesen. Und ich weiß nicht, was bei Wozniak los gewesen ist. Das müsste ich mal nachgucken. Aber der so wahnsinnig reich ist der ja nicht.
Und der ist schon ziemlich reich, doch.
Ja, aber jetzt nicht so reich, meine ich. Ne? Also der müsste ja dann anscheinend auch so reich sein.
Der hat wahrscheinlich auch aus Frust da irgendwas verkauft und oder sowas.
Ich vermute mal, er hat sich recht früh auszahlen lassen, zumindest zum Teil. Ne? Dann wäre das auch zu erklären.
Ja. Da sieht man wieder, Gefühle und Geschäft gehören nicht zusammen. Hätte man die Füße stillgehalten und sich seine Gefühle reingetan, hätte man viel mehr Profit gemacht.
Ja gut, also wenn ich jetzt was anderes hätte machen wollen, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch ein paar Millionen auszahlen lassen und ein bisschen was liegen gelassen, falls sie noch erfolgreicher werden. Aber
ja, das, gut, zu der Zeit, wo Steve gegangen ist oder gehen musste, ging das Ganze ja auch ganz schön auf Talfahrt. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, da ist die Aktie ja tierisch abgeschmiert. In der Zeit hättest du dann nochmal kaufen müssen, ne? Als sie so am Boden waren, hättest gesagt, komm hier. Ne? Ja. Aber da muss er erstmal das Kapital haben, dass du sagst, oh komm, ich kaufe 50 Millionen Apple-Aktien oder so. Mhm. Weil dann hättest du dich auch auf jeden Fall zurücklehnen können.
Ja.
Und das hättest du auch mit den 50 Millionen schon gekonnt, aber dann doppelt und dreifach.
Mhm. Ja. Es gibt ja auch immer noch so ein paar andere Leute, die tatsächlich damals so in dieser Zeit dann Apple-Aktien gekauft haben. Ich habe mal einen Bericht gesehen von einer Dame, einer Älteren, die so eine einzige Apple-Stammaktie irgendwie an der Wand hängen hatte, die irgendwie, was weiß ich was, wie viel Millionen wert ist mittlerweile durch die ganzen Erhöhungen, die dahinter sind. Naja, also es ist schon faszinierend, wie viel Geld daraus geworden ist dann letzten Endes. Ne?
Wahnsinn, ja.
Ja, genau. Gut, apropos Wahnsinn. es gab gerade eben ganz frisch reingerauscht quasi hier vor der Aufzeichnung heute eine Presseerklärung. Einfach nur ohne große Fanfaren eine Presseerklärung von Apple. Und zwar Find My wird ergänzt um Third-Party-Objekte. Tada! Sowas.
Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie war ich nicht besonders überrascht und ich könnte bis heute schwören, sie haben das auch irgendwann mal angekündigt.
Ja, ich hatte heute auch was gelesen, wo drin stand, das wäre zur WWDC letztes Jahr
angekündigt. Ich meine auch, worden. Da hatten die irgendwie gesagt, ja, wir machen das offen für irgendwas.
Dann ist es mir zumindest jetzt in Erinnerung entfleucht gewesen, weil ich habe es auch heute dann erst wieder gelesen und weil du es mir irgendwie die Tage gesagt hattest, schon drüber nachgedacht. Aber ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern.
Nee, ich weiß, wir hatten auch schon mal das Thema, da warst du dir auch nicht sicher und ich mir aber auch nicht. Und ich meinte, es war zu WWDC, aber keiner wusste es mehr genau. Aber das würde passen, mal irgendwie, ich hatte so ein Déjà-vu, als das schon mal zum Thema war. Da habe ich nur gedacht, irgendwo hast du das doch schon mal gehört, die haben das doch mal gesagt. Aber das ist auch so doof, wenn sich keiner sicher ist, machst du jetzt auch nicht Stein auf Bein und behauptest das. Das ist ja dann auch ein bisschen schwierig, willst du ja nicht. Aber das würde ja passen, weil allerdings das mit den Zertifizierungen wusste ich nicht. Ich weiß nur, sie haben gesagt, das machen sie für Externe offen, dass sie da auch so wieder so eine Zertifizierung machen, wie bei den meisten Dingen, das war mir nicht bewusst.
Ja gut, das ist ja schon fast naheliegend. Also ihr MFI-Programm, das ist ja mittlerweile so eine eierlegende Wollmilchsau, wo du alles Mögliche machen kannst. Und da zählt halt eben jetzt auch das dazu. Ne? Klar, wollen sie ein bisschen was Geld verdienen, da wollen sie ein Badge auf die Geräte draufkleben und sie wollen halt eben gucken, dass die Sachen ordentlich gemacht werden. Und das ist halt eben so das typische Apple-Ding.
Ich finde auch immer, ich finde ein bisschen so, da profitieren immer beide von, also einmal Apple natürlich zum einen, aber ich finde auch immer der Hersteller, ob jetzt von einem Kabel bei dem MFI-Zertifikat, also Made for iPhone heißt das ja, oder halt jetzt in dem Fall oder auch bei MagSafe oder bei, es gibt da noch sowas, finde ich immer, da profitieren beide, weil ich finde, dieses Schild steht in der Regel auch für eine gewisse Qualität.
Ja, ne? Klar.
Und ich finde, das ist, da kannst du aussehen, auch wenn das Produkt günstig ist, kann es eigentlich nicht ganz scheiße sein, weil du weißt, da hat schon mal einer von Apple drüber geguckt und gesagt, ja, das passt aber. Und das finde ich, wie gesagt, ich finde, davon profitieren immer beide.
Ja, und das hat ja auch Potenzial für das größte Internet of Things zu werden, also vom Portal her. Es gibt es ja schon, aber nicht in der Form, dass du auch wirklich da diese Sicherheit dahinter hast, dass du deine ganzen Geräte tracken kannst. Also das ist mir zumindest nicht bekannt, dass es so eine Möglichkeit gibt.
Ja, vor allem, weil sie auch, war das jetzt zu iOS 14 oder war das schon zu 13, wo sie eingefügt haben, dass auch andere quasi deine Objekte suchen? Das geht ja jetzt, wenn du die verloren meldest.
Ich meine, das ist schon mit 13 gekommen, wenn ich so richtig im Kopf grabe. Das war, glaube ich, erst nur die eigenen Geräte. Ja, klar, das war die eigenen Geräte. Ja,
das waren nur
die eigenen.
Ja. Genau.
Find My iPhone, ne? Das war ja das erste.
Genau. Aber ich denke mal, das werden sie auch damit machen, weil das ist ja auch ein viel geileres System.
Ja, genau.
Also das Potenzial, was zu finden, wir kennen das ja alle, Bluetooth-Tracker schön und gut, ne? Aber da muss ja wirklich in der Nähe sein. Und theoretisch könnte ja dann von einem Dieb das iPhone einen verraten. Das würde ich ergeben.
Ja, genau.
Wenn er nicht dran denkt.
Also das ist natürlich anonymisiert, wer das dann jetzt entdeckt hat. Aber diese Technologie, die sie da damals gezeigt haben, die also quasi mit Crowdsourcing funktioniert. Ne? Jedes iPhone, was durch die Gegend läuft oder jedes Apple-Gerät, ich glaube MacBooks und iPads und so, also alles, was Bluetooth benutzt, machen das, glaube ich, auch. Ich müsste mal nachgucken, ob auch andere Technologien wie WLAN da noch einfließen können, aber ich weiß zumindest, dass Bluetooth auf jeden Fall geht. Und sobald die halt eben was sehen, wird das relayed. Ne? Also da wird dann so ein rotierender Schlüssel von diesen Geräten erzeugt und weitergegeben und dieses Gerät, was gerade vorbeikommt, das reicht quasi diesen Schlüssel weiter an Apple und kann mit dem Schlüssel nichts anfangen, weil das halt eben ein rotierender kryptografischer Schlüssel ist, wo halt eben dann verschlüsselt ein Identifier und sowas drinstehen, die dann für Apple interessant sind. So, die können dann über den Identifier und über das Kryptosystem, was dahinter steckt, können die das dann dekodieren und zuordnen und damit dann letzten Endes ja dann dir Bescheid sagen, wenn das dein Gerät ist. Ne? Ja. So, und keinem anderen, diese Zuordnung wissen sie halt eben. Da war auch noch irgendwas mit Kryptographie dahinter.
War das nicht? Also ich kann mich auch vertun, aber basiert nicht auch die Corona-API darauf, quasi auf dem System?
Genau, die haben mit die Technologie dafür genommen.
Ich meine, die haben das, ja, haben die dadurch erweitert. Ich meine, da war was irgendwie, dass sie das quasi genommen haben, erweitert haben und dann daraus die Corona-API gemacht haben.
Genau. Also es dürfte zumindest recht ähnlich sein. Genau.
Das war wahrscheinlich die Basis für dieses Exposure Notification Framework. Ne?
Ja, genau. Ja, irgendwo kriege ich gerade einen so einen Punkt nicht zusammen, wie das dann zusammenkommt. Kann aber auch sein, dass die Geräte pollen, so wie bei der Corona-API.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht funktioniert das und du kannst nur auf deinen eigenen Geräten durch den privaten Schlüssel sehen, das ist meins und dann sehen und dann war da, glaube ich, im Buddy halt dann auch der Standort und den kann er dir dann direkt anzeigen irgendwie.
Ja.
Ich meine irgendwie so.
Nur wie dann die einzelnen Schlüssel zu dem Besitzer kommen, das möchte mir jetzt gerade nicht einfallen.
Die werden bei Apple zwischengespeichert und das Gerät holt sich die. Holt sich alle, kontrolliert, welches zu ihm gehört und weil er nur die dekodieren kann und dann.
Ja, darum musst du wahrscheinlich die Items auch hinterlegen in der App dann, ne?
Ja, aber alles, ist das sustainable bei so einem System? Bin ich mir nicht sicher. Bei der.
Also
bei
macht den, die Corona-API das ja auch.
Ja. Ja gut, okay. Aber so, nochmal nachgucken. Das wird sich genau. Bestimmt nochmal.
Technische Implementation müssen wir nochmal genauer nachschauen. Aber genau. Generell eine coole Sache, finde ich. Genau. Also, dass das geöffnet wird, ja, sehr praktisch.
Genau. Um das gerade nochmal ein bisschen aufzuzählen, was hier in der Presseerklärung auch nochmal erwähnt worden ist. Wir konnten es ja nicht ausprobieren. Ich habe zumindest noch nicht so ein Party-Objekt. Und was stand hier? Also einmal ortsmäßig finden, das ist das, was wir gerade besprochen hatten, wo das dann quasi den Schlüssel weiterreicht und du siehst dann von dem empfangenden Gerät, weiterreichenden Gerät, da wird dann eine Positionsbestimmung gemacht und das wird dann auch noch weitergereicht. Aber halt eben anonymisiert, da ist auch nochmal Krypto drauf und das haben sie ja mal sehr ausgiebig erklärt vorher. Und letzten Endes wird das also dann weitergeleitet und der Besitzer kann dann sehen, wo das gefunden worden ist. So, Mitteilung, wenn gefunden, dann gibt es einen Lost Mode, so wie man das vom iPhone auch schon kennt, dass das auch, sobald das gesehen wird, gelockt werden kann. Interessanterweise gibt es das jetzt hier auch sie zeigten das in dem Beispiel mit diesen Kopfhörern von Belkin und da gab es einen Pairing Lock. Das heißt also, man konnte diesen Kopfhörer dann locken auf die Apple ID war das in diesem Fall. Das stand dann da auch in dem Screenshot drin, hier gelockt auf lalala. Und dann verhindern die Kopfhörer, dass sie neu gepairt werden mit irgendeinem anderen Gerät, solange die nicht wieder entsperrt werden. Das ist natürlich eine schöne cool. Sache. Ne? Also quasi den iPhone-Diebstahlschutz auf die Geräte
angewandt. Frage ist, warum können das AirPods nicht? Also frage ich mich jetzt gerade. Bei den AirPods musst du nur lange hinten drücken, dann machen die es mit jedem.
Ja, bin ich mal gespannt, da kommt vielleicht auch noch ein Firmware-Update. Das kann ja nicht sein, dass sie ihren eigenen
Schatz unter Kontrolle haben.
Ja, hoffentlich.
Ja,
mal gucken. Habe ich mich schon immer gefragt.
Ja, richtig. Lock, Pairing Lock. Dann kann man auch eine Mitteilung anzeigen, so wie man das auch bei den iPhones gewöhnt ist, wenn das ein Display hat natürlich. Und fernlöschen kann man auch machen. Also je nachdem, was das für ein Gerät ist, macht das Sinn oder nicht, das ist klar. Sie haben interessanterweise als Beispiel ein E-Bike gezeigt, welches das drin hat. Und hat halt eben dann so ein kleines Logo unterm Rahmen irgendwo gehabt, wo dann eben drauf stand hier Apple Find My. Und hat dann, was also jetzt dann zu dieser MFI-Zertifizierung dazugehört, muss dann wohl irgendwie ein aktives Bluetooth-Modul eben dann drin haben, um dann das dann auszusenden. Interessante Sache, ja. Ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht, ob das adaptiert wird von den Herstellern, also ob die da drauf aufspringen oder ob ihnen das zu teuer ist. Das ist ja immer so eine Frage, wie teuer ist jetzt diese MFI-Geschichte und so. Wie nickelig ist Apple da beim Abnehmen, ne? und solche Geschichten. Wird eine spannende Sache.
Ja, wird spannend, ja. Also bin ich auch mal gespannt, wie sich das etabliert. Aber was ich noch so als Frage hätte, ist, kommt noch einem das so vor, als wenn das eigentlich eher zu einer Veröffentlichung von den AirTags geplant gewesen wäre?
Ja, das ist mal wieder so ein WTF gewesen, dass die AirTags nicht dabei waren. Das war mein erster Gedanke. Oh, guck mal, Find My, wo sind denn die AirTags? Oh, nicht dabei. Und dann gleich so nachgeguckt, haben sie noch eine Pressemitteilung? Nö.
Ja, also das klingt für mich wieder so nach, ja, wir sind jetzt soweit und wir haben den Herstellern das auch irgendwie schon versprochen, so halb, ne? Mhm. Und wir müssen das jetzt liefern, aber unsere Sache, die, wir haben wir noch nicht. Irgendwie... Klingt das für mich eher so, als wollten sie das eigentlich auch im Event machen, aber...
Ja, das ist schon alles ein bisschen konfus. Vor allen Dingen haben sie ja jetzt auch in iOS 14.4, also in der Release-Version in der aktuellen, haben sie ja jetzt das Objekte-Tab freigeschaltet. Ne? Übrigens ja hier auf der Mac-App hatten wir das eben gerade angeschaut vorher, haben sie es auch freigeschaltet. Das kann zwar nur anzeigen, aber ist nochmal ein anderes Thema. Aber überall jetzt eingeschaltet. Das heißt, das ist quasi auch schon live released gewesen und nur mit Feature Switch noch ausgeschaltet gewesen. Das haben sie auch bisher selten gemacht, ne? Diese Feature Switching-Geschichte mit sowas.
So oft war das nicht. Also kann ich mich jetzt auch nicht regelmäßig dran erinnern. Also außer jetzt bei sowas wie Apple Pay, ne? Wo dann gesagt wird, okay, das reichen wir jetzt in dem Land nach. Oder sowas, aber ansonsten wird mir jetzt so partout zumindest erstmal nichts einfallen, was jetzt nicht halt nichts heißt unbedingt, aber ist schon eher selbst wollen, weil Apple das ja selber auch liebt, also für Entwickler ist das ja ein Tabuthema, ne? Wenn du als iOS-Entwickler einen Feature-Switch machst, wird Apple böse und
ist ja auch offiziell nicht erlaubt.
Genau, das gilt ja immer nicht für Apple, das wisst man selber. Ja, ihre eigenen Regeln gelten nicht für sie. Mhm. Also ich vermute, da ist wieder irgendwas nicht fertig geworden. Und überleg mal, wie lange jetzt schon meine lieben AirTags gerumert sind und angekündigt und doch nicht und dreimal gekommen und verschoben. Und ist ja jetzt wieder so ein Thema, wo ich sage, naja, vielleicht kommen sie auch gar nicht mehr.
Tja. Jetzt dann aber noch die große Frage hinterher, wenn ich jetzt so aufs Datum gucke und den 7. April sehe, ist das jetzt das April-Event gewesen?
Das kann sein.
Ich hoffe ja nicht.
Ja, ich hoffe auch nicht, nur das Problem ist ja, je weiter sie das jetzt schieben, ne, wenn wir jetzt mal in den April reingehen, wenn wir jetzt 7. April schon, ne, denken ja mal, ich glaube, 2 Wochen vorher kündigt Apple in der Regel an, oder? 2 oder eine.
Genau.
2. Ja, dann sind wir irgendwann auch im Mai.
Ja, genau. Also das
und dann wird ja sind wir ja schon bald bei der, genau, dann sind wir schon bald bei der WWDC.
Also, dann können Sie es auch auf der WWDC.
Genau, das ist genau das, was ich meine. Also die rennen da nah aneinander. Ne? Also ich sehe das schon, das wird ähnlich wie damals mit, was war das nochmal, iOS 13.5 oder sowas, wo AirPlay 2 noch irgendwie 2 Tage vor der WWDC fertig wurde.
Ja, das stimmt.
Wo ich auch grinsen musste und habe mir gedacht, naja, gerade noch so geschafft.
Das war so ein Finally.
Das war super geil. Das war wirklich ein geiles Feature. Haben sie auch ewig dran gebrockelt. Ich meine, es funktioniert auch wirklich toll. Ich bin sehr zufrieden mit AirPlay 2. Ne? Aber, das haben sie auch 3-mal rausgebracht und zurückgezogen und dann doch nicht gemacht.
In den Betas.
Ja, ne? In den Betas. Mhm. Und irgendwie nicht fertig gekriegt. Und es kam immer näher, näher, näher die WWDC. Und dann so, ach ja, hier komm. Habe ich mir auch gedacht. Das war auch sehr, sehr spitz auf Knopf. Mhm. Aber gut.
Versprechen gehalten.
Ja. Ja gut, warten wir mal ab. Mehr können wir ja nicht machen. Also wenn das erste Apple-Event angekündigt wird offiziell, dann, also noch vor der WWDC, die schon angekündigt ist, dann werden wir auf jeden Fall was dazu sagen und uns das definitiv angucken.
Ja, und während wir warten, können wir uns ja ein bisschen mit Apple Arcade beschäftigen.
Ja, genau.
Da sind ja 180 neue Titel rausgekommen.
Genau rechtzeitig während meines Testzeitraums, den ich mit meinem neuen Telefon jetzt geklickt hatte. Aha, bisher hatte ich nichts gespielt, weil irgendwie keine Spiele, die mich gejuckt haben.
Ja, doch, ich habe nicht gespielt, aber ich habe welche geladen.
Ja, vorher. Geladen habe ich auch welche.
Ah. Genau, ich hatte welche geladen und zwar gibt es eins von Game of Thrones und ich finde die schon nicht mal mehr, weil ich habe sie nicht mal geöffnet und noch irgendwie 2, die ich ganz witzig fand von der Idee her. Ja, die hatte ich mal geladen. Aber jetzt gibt es 35 neue Spiele.
Genau. Inklusive einiger Spiele-Klassiker, wo ich bei manchen doch ganz schön schmunzeln musste, weil das erste was ich so sah, ist Cut the Rope Remastered gewesen. Ja, also
großartig.
Also es sind so Remaster-Titel. Dann sind auch so einige andere Bekannte dabei. Hier Fruit Ninja zum Beispiel. Ist mir zumindest vom Bild ein Begriff gewesen.
Ja, Song Pop Party kennen auch viele, denke ich mal. Mhm. Das ist so ein Spiel, wo du Songtitel erkennen musst. Entweder musst du den Interpreten oder den Liedtitel erkennen. Mhm. Bin ich super schlecht drin. Ich bin da absolut am Verlieren. Mhm. Aber was mal mit eingezogen ist, wo ich gedacht habe, okay, ist NBA 2K21. Also das ist ja die National Basketball Association, also der Basketball. Und das ist ja ein EA-Game normalerweise, meine ich, wenn ich jetzt nicht jetzt vertue. Das ist ursprünglich von EA.
War ursprünglich EA, genau.
Genau, und die haben jetzt eine Arcade-Edition. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Unterschied liegt, muss ich zugeben. Ob das abgespeckt ist oder irgendwas anderes Besonderes daran, keine Ahnung. Aber ja, es ist wenigstens ein Titel, der sehr bekannt ist. Das, was ich immer gesagt habe, es müssen Titel da rein, die man kennt, damit man die Leute erstmal anfixt und die Leute dann vielleicht mal rumrennen und sich das angucken. Und das wäre jetzt so der erste Schritt
in die Richtung. Aber wenn das Arcade heißt, würde ich das schon wieder mit Vorsicht sagen, weil das kann auch nur ein kleines Minispielchen sein.
Das kann sein, ja.
Also das Arcade ist immer vorsichtig, das muss man sich mal anschauen. Ist das denn schon verfügbar? Ich habe das noch
gar nicht angeschaut. Ja, ich habe es gerade hier offen. Mhm. Man kann es mit 1 bis 2 Spielen, naja, kleines Minispiel, 3,8 Gigabyte groß, nur so schon mal.
Sieht dann doch größer aus.
Ja, okay. Also das, nochmal, aber ich habe keine Ahnung, ob da jetzt irgendwas weniger ist als in dem, was man kauft. Ich habe da leider keine Ahnung. Mhm. Die Grafik sieht besonders gut, also sieht gut aus, finde ich. Für so ein, dafür, dass das auch als auf dem iPhone läuft. Aber ja, also sieht alles sehr, sehr stark aus. Und wie gesagt, generell geht es ja in so eine Richtung, wo ich wirklich sage, ja, jetzt kommt da mal was bei, ne?
Was man also kann. Wir haben eine schöne Nachricht für die klassischen Spieler. Ein sehr tolles Game, Solitär, gibt es wieder.
Ja, ein Solitärspiel ist dabei. Übrigens, gerade eben vergessen, noch eins der ganz bekannten für mich, Monument Valley. Das habe ich sogar gespielt, eine Zeit lang mal. Da gab es ja zwei Versionen davon. Das ist jetzt irgendwie Monument Valley Plus. Auch wieder so eine Art Remastered-Version. Und die hatte ich auch damals gespielt. Das ist so ein schönes Maze-Level-Ding, wo man so durch so Level durch muss und Sachen bewegen muss, um durchzukommen. Sehr, sehr schönes Spielchen, kann ich für Leute, die sowas mögen, sehr empfehlen. Ja, ansonsten für mich nicht so wahnsinnig viel dabei, aber wie gesagt, ich spiele auch nicht so viel. Was ich noch kenne, das ist Frenzik. Kennt ihr das? Das war so eins, ich glaube, das erste Spiel, was ich gespielt habe damals, meine ich sogar.
Wie hieß das? Frenzik?
Frenzik, mit Z geschrieben. Das ist aber noch nicht verfügbar. Das kommt jetzt. Ist jetzt angekündigt worden als Frenzik Overtime, also wahrscheinlich auch ein Remake. Vielleicht gehen wir es mal einmal durch. Also sie haben jetzt drei Ankündigungslisten gehabt. Das eine sind diese Classic Titles, die sie jetzt dann wieder neu für Apple Arcade dann alle nochmal ein bisschen was überarbeitet haben. So steht es hier zumindest. Dann gibt es halt eben neue Originaltitel. Da gehört unter anderem hier dieses NBA 2K21 dazu. Star Trek Legends habe ich mir aber jetzt auch nicht angeschaut. Das, sieht auch ein bisschen was größer aus. Cut the Rope Remastered steht hier auch unter neue Spiele. Song Pop Party hatten wir schon. Und Taiko no Taichung Top Tap Beat. Wahrscheinlich auch nochmal so ein Beat-Spiel. Oregon Trail Clap. Also, ja gut, ich kann da leider alles nicht viel mit anfangen. Aber
das ist immer das Problem, wenn man da nicht so drin ist. Ne? Ich habe auch das Problem, ich gucke da durch und das, wie gesagt, das können tolle Games sein. Bin davon überzeugt, auch dieses NBA 2K21 und sowas. Ich kenne einige Leute, die diese Sports-Games sehr, sehr gerne spielen. Aber da leider überhaupt nicht drin. Und aber wie gesagt, ich denke, es geht in die richtige Richtung.
Ja, aber genau das wollte ich gerade noch sagen. Also jetzt bezüglich dem, dass sich da was tut. Ne? Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum die das jetzt als Block releasen.
Das verstehe also, ich auch immer nicht.
Ich hätte ja jetzt bei einem Abo-Dienst angenommen, dass sie das fließend machen, dass sie also immer wieder Spiele reintröpfeln, damit die Leute die Abos behalten.
Ja, das würde ich auch so ein bisschen mehr in die Richtung machen, dass man sagt, hier haben wir mal zwei in dem Monat, ne? In dem Monat gibt es dann drei, in einem vielleicht fünf, in dem anderen gar keine. Mhm. So, das würde ich auch eher so ansehen. Weil es kann, die werden ja wohl nicht alle Zeit gleich fertig gewesen sein.
Mhm. Ach, kann mir nicht vorstellen. Wir haben uns ja letztes Mal schon darüber unterhalten, ne? Also Arcade war ja jetzt nicht der Hammer. Und wir hatten ja auch schon gesagt, also wenn die da nichts tun, dann wird dieser Dienst auch irgendwann sterben. Und jetzt scheinen sie den Dienst ja wieder zu pushen.
Ja.
Musste natürlich auch schon ein paar, ja, da muss schon Gas geben jetzt, ne?
Weil ja, gut, sonst, ich hatte auch irgendwo letztens gelesen, also Apples Dienste, also Service-Sparte wächst. Aber Apple hat auch gemerkt, das ist ein hartes Pflaster, ne? Also das ist halt wirklich mit viel Konkurrenz. Ne? Also klar hat Apple auf dem Smartphone-Markt auch Konkurrenz, ne? Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, was so die Qualität der Geräte angeht, sind sie ja konkurrenzlos, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und sie haben ja, denke ich mal, auch sehr, sehr loyale Käufer. Ne? Das ist aber halt bei so einer Dienstesparte, wenn du jetzt Musik anguckst, da gibt es viele, die auch Spotify haben, die Prime Music haben und sowas. Ne? Da gibt es halt auch sehr, sehr viel andere Dienste und genauso halt auch beim Spielen. Ne? Also du musst halt dann auch den Faktor treffen und die Leute ja begeistern irgendwie, ne? Dass du sagst so, ja, 5 € im Monat. Nee, doch, oder? 5?
Ja, okay. Doch.
Mhm. Doch, 5 € im Monat. Dann, klar, das ist jetzt nichts, wo man unbedingt arm von wird, ne? Aber das musst du halt auch bezahlen wollen. Dafür musst du es halt auch nutzen und dafür müssen halt auch Games da drin sein, die Leute spielen wollen. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn man jetzt immer an diese Micropayment-Games denkt, sage ich jetzt mal, ne, wo man immer irgendwelche Coins kaufen muss oder warten muss und sowas. Wenn du das halt alles ohne Wartezeit oder Geld machst, dann sind halt so Spiele auch schnell durch. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Also ja, das ist ja Fluch und Segen, darf man immer nicht vergessen.
Und genau deswegen ist mir diese Logik nicht klar, ne? Hier so in Blöcken die Spiele rauszuklopfen. Genauso übrigens bei TV Plus, ne? Ist ja auch so ein Liebling von uns, ne? Ein Jahr lang passiert gar nichts. Jetzt kommen wieder die ganzen Serien gleichzeitig, ne? Aber ein Jahr lang ist quasi tote Hose gewesen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt ein Corona-Zufall war oder ob das so geplant war. Ne? Schwer zu sagen, aber letzten Endes natürlich genau das Problem, weshalb sie auch jetzt zweimal diese kostenlosen Verlängerungen gemacht haben, weil sie Angst hatten, die Leute laufen ihnen weg, weil es ja seit einem Jahr keine Neuerungen gab.
Ja, genau. Also ich finde auch, du musst die Leute so ein bisschen bei der Stange halten und das verstehe ich auch manchmal, aber das machen ja mehrere jetzt dann, dass sie auch so eine Serie dann komplett reinstellen, ne? Dann ist sie da und dann bezahle ich halt einen Monat den Dienst, gucke mir einmal die Serie durch und dann bezahle ich halt wieder nicht.
Ja gut, das tun sie aber jetzt bei den Top-Serien nicht. Ne, das ist aber auch gut so. Ehrlich gesagt, ich binge die dann zu schnell weg. Das genieße ich dann, ehrlich gesagt, gefühlt auch mehr, wenn ich mich darauf freue, einmal die Woche eine Folge zu gucken.
Ich finde das auch cooler. Ne? Also ich weiß das noch von Game of Thrones. Da kam ja einmal die Woche die Serie. Und ich weiß noch, das war ja bei mir und meiner Schwester ein richtiger, ein richtiges Ritual. Ich glaube, das war immer Montag oder Dienstag, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Montagabend war die war dann Montagabend irgendwie online gekommen und dann haben wir die auch abends direkt geguckt auf Sky und haben uns dann hingesetzt und die live verfolgt. Weil am Dienstag wusste natürlich schon jeder die Folge, ja, also mussten wir auch gucken, ansonsten hat ja jeder was ins Ohr gelabert. Und also das war großartig. Ich habe das immer sehr gemocht, dass du da so eine, ich sag mal, so eine Ruhe reinbringst, ne? Also so eine, jetzt so ein bisschen mehr genießen kannst.
Ja, genau, richtig. Ja, prinzipiell ganz gut. Also das kommt ihnen jetzt hier entgegen. Klar, wenn sie die einfach nur alle online geklopft hätten, dann hätten sie im Juni oder wann jetzt das Abo endet von TV Plus momentan, dann wären wieder alle weg gewesen. Jetzt ziehen sie das noch über das Jahr und machen dann mittendrin, wenn die Serien laufen, machen sie dann jetzt diesen Cut, wo die anfangen müssen zu bezahlen. Das ist ja von der Idee her auch ganz okay. Ja, das ist ja die, ja. Ne? So, wenn sie das nicht machen würden, dann hätten sie ein Problem.
Ne? Ja, das stimmt. Also dann ist natürlich immer die Frage, ob man nicht sagen könnte, wenn du jedes Jahr ein neues iPhone kaufst, kriegst du Apple TV mit dabei. Ja, das könnte man natürlich auch noch sagen.
Aber. Ja, das fällt einem natürlich schnell ein, aber ne, das kann das Konzept sein.
Nein, um Gottes Willen.
Wollen Sie das über das iPhone bezahlen?
Wahrscheinlich eher nicht.
Ne? Nee, dann sind die Services ja auch wieder mit Hardware verknüpft. Das wollen Sie ja nicht.
Genau.
Mhm, genau.
Also ich denke auch. Aber Sie müssen halt was tun. Ne? Also ich meine, 5 Euro ist zwar jetzt auch nicht viel, gerade im Vergleich zu den anderen Streaming-Diensten, aber die anderen haben halt auch 3000 Mal so viel. Ne? Das ist auch immer so ein bisschen die Sache. Ne? Mhm. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sich das positionieren wird. Ne?
Ja,
Apple genau. Hat dafür eine unglaubliche Bildqualität, aber irgendwie bin ich scheinbar zumindest jetzt und abgesehen von uns der Einzige, der die genießt. Ich habe sonst noch niemanden getroffen. Ich kenne sogar Leute, die haben nicht mal Netflix HD und wo ich mir so denke, was? Ich würde gar nichts mehr ohne HD gucken. Ich denke mir jetzt schon, wenn ich irgendwas ohne HD sehe, denke ich mir nur so, oh Gott, was ist das denn? Ja.
Ja. Wenn du das natürlich die ganze Zeit immer nur auf dem iPhone in der Bahn guckst, so halb auf dem Schoß, dann...
Nein, die gucken das zu Hause auf Flachbildfernseher.
Am besten auf einem 70 Zoller.
Das weiß ich nicht, müsste man fragen, aber das ist dann halt auch sowas, wo ich mir denke, naja.
Also sind die einzelnen Pixel von 576 sind dann so groß.
Ja, wahrscheinlich.
Nein, Scherz,
also, aber. Das ist ja Geschmackssache, ne? Also,
aber könnte man ja seine alten DVDs loswerden.
Ja, stimmt. Mhm. Ja, also es ist halt, ich meine ja nur, die Frage ist immer, sind viele so videobesessen, qualitätsbesessen? Ne? Also ich finde das großartig, wenn ich so ein Apple-Doku sehe oder so einen Film, weil die sind gestochen scharf und ich wünschte, ich könnte sie auf 4K Apple TV gucken. Ich freue mich da wirklich, sowas zu sehen. Ich bin ja ganz ehrlich und ich warte ja die ganze Zeit, irgendwas zu gucken, ob For All Mankind oder auf einen Apple TV 4K, einen neuen, weil ich das endlich in ordentlicher Qualität dann auch sehen möchte, weil es ist ja schon beeindruckend, den Kram auf dem HD zu sehen, weil das so eine tolle Bildqualität ist. Mhm. Na, wenn du da vor 2 Stunden Netflix geguckt hast, dann denkst du ja, die haben HD neu erfunden bei Apple. Ja, so, und deswegen will ich ja auch Netflix ohne HD gar nicht sehen. Ich will überhaupt nicht wissen, wie das aussieht. Ja, das muss ja gruselig aussehen, aber naja.
Ja.
Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wo das hingeht mit den ganzen, ganzen Services und sowas. Mal schauen.
Ja, genau. Beobachten, was dieses Jahr wird, bestimmt spannend. Mal gucken, wenn die Leute jetzt wirklich für TV Plus bezahlen müssen und Apple nicht nochmal ein kostenloses Jahr dranhängt, dann wird es ja dann jetzt spannend zu sehen, wie viele Leute abspringen werden.
Ja.
Ne? Ja, gut.
Apropos, naja, abspringen ist es nicht ganz, ne? Aber kommen wir mal zu unserer Lieblingsfirma, glaube ich, oder? Oder mit unserer Lieblingsfirma. Und zwar Facebook. Und denen ist ein kleines Malheur passiert. Wir haben 500 Millionen Account-Datensätze verloren.
Ja,
ups. Ja.
So.
Genau,
ja. Ups, genau. So haben sie übrigens auch gesagt. Ja.
War ein schlechter Montag, meine Güte.
Ja, genau, also Blogpost bei Ihnen irgendwie auf dem Firmenblog. Ups. ist ja nicht schlimm.
Nö, ja gut.
War schon von 2019, schreiben
sie. Ah.
Wussten wir schon. So, was?
Ja gut, noch deutlicher kann man ja gar nicht sagen, eure Privatsphäre ist uns scheißegal, oder? Ja,
genau.
Also, das ist schon sehr, sehr geil. Ne? Mhm. Also, dazu gehören halt so interessante Dinge wie die Facebook-IDs. Damit kann man einen ja natürlich super tracken.
Mhm. Das ist dieser unique Identifier von denen.
Die Locations, was natürlich auch so mittelmäßig gut ist. Klar, Geburtsdaten, ne? Biografien, Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Also Dinge, die man eigentlich nicht schützenswert findet. Ne?
Nein, überhaupt nicht.
Ja, sie könnten noch, keine Ahnung, private Fotos wäre auch noch nett, keine Ahnung, aber... Gut, wie auch immer, ist passiert.
Mhm. Wussten wir schon, sagten sie auch dann.
Genau, so. Und wieder mal, ja.
Wahnsinn.
Muss man sich einfach mal verinnerlichen, wie einfach scheißegal denen das ist.
Ja, vor allem, ich finde auch, wie geil gut die davon kommen. Stell dir mal vor, Apple würde das passieren. Stell dir mal vor, Apple verliert 500 Millionen, das wäre ein Shitstorm sondergleichen. Ne? So. Mhm. Die sagen einfach, ups.
Ja. Apple müsste von der Börse gehen, wenn die, wenn das rauskäme.
Ja, ich glaube auch. Also das ist schon, überleg mal, allein der Shitstorm, dass ein bisschen hier die Aufnahmen von Siri mit anderen geteilt haben, war ja schon ein Riesendesaster. Mhm. Ja, also, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was da passieren wird. Die könnten wahrscheinlich einpacken. Die könnten ihren Ring zumachen und sagen, okay, das war's.
Mhm. Ja. 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 Ja, aber ich würde mal an der Stelle wieder sagen, wird aber auch Zeit, dass sowas dann mal geahndet wird von Staats wegen, oder? Also wenn da jetzt jemand sagt, wir wussten das schon, wir hatten da eine Sicherheitslücke, die wir gefixt haben, und dann wird dann da nicht irgendwie irgendwo mitgeteilt, dass den Nutzern da die in großem Stile wahrscheinlich die Daten abhanden gekommen sind. Wenn sie das gewusst haben, dann ist das eine Riesensauerei.
Ja, erstens das. Jetzt ist aber natürlich auch ein bisschen, muss ich zugeben, die Frage, die ich mir dann stelle. Also klar, generell finde ich es richtig, wenn der Staat da regulieren würde und sagen würde, mal Leute, das können wir nicht machen. Wenn er das schon, also einen Fehler, den man nicht kannte, der dann entdeckt wird, da kannst du erstmal so nichts für. Ne? Das ist doof, keine Frage. Aber wenn du es wusstest, hättest die Nutzer unterrichten können. Ja, dann ist das scheiße. Ne? So. Und das ist natürlich auch die Gegenfrage. Vielleicht wollte der Staat, gerade die USA, auch gar nicht, dass man das weiß. Vielleicht haben sie die Lücke selber genutzt. Weiß man ja auch immer.
Vielleicht nicht genug Informationen dafür. Der Staat dürfte das alles schon kennen.
Ja, stimmt auch wieder. Die haben ja die Backdoors so oder so. Also.
Ja, genau. Und die dürfen ja sowieso überall rein. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Ja, gut. Aber letzten Endes, um gerade hier ein bisschen was noch die von den Fakten zu erzählen. Also, wie gesagt, da ist ein Datensatz abhanden gekommen, der wohl scheinbar ein Cache war von einem Contact-Importer-Tool, wie das bezeichnet wurde. Da ging es um diesen Abgleich, den wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen haben, wenn die Adressbücher von Telefonen übertragen wurden, dann da letzten Endes den Abgleich zu machen, welche Leute von deinen Adressbucheinträgen auf Facebook sind. Mhm. So, das heißt also, alles, was da zum Abgleich interessant war, und das sind genau diese Sachen, die wir eben aufgezählt haben, die Facebook-ID, falls man die direkt hat, und ansonsten Name, Vorname, Geburtsdatum, Adressen, Telefonnummern. Ne? Also alles, was du so im Telefonbuch hast, wo man das mit matchen kann, und damit haben die das abgeglichen und dann letzten Endes dir dann da scheinbar diese Anzeige gemacht. Das war wahrscheinlich die Idee, aber da konnte man halt eben an diesen Cache, wo diese Daten drin lagen, ist es schon lustig, dass die überhaupt in einem Cache liegen durften. Ne? Das muss man sich auch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Das sind die zentralen privaten Daten von Leuten. Ne? Die liegen dann einfach in einem Cache irgendwo in einem System rum und werden dann da abgeschnorchelt. Ne? Also das ist dann genau der Punkt, der dann hier passiert ist. Und diesen Datensatz, also diesen Cache, konnte man dann wohl scheinbar frei runterladen, bis das gefixt worden ist an dieser Tool-Schnittstelle, dass das nicht mehr möglich gewesen ist. Ja, ne? Also das ist schon ein erschreckendes Thema, gerade dann in der Kombination, ne? Also dass das ein Cache ist, dass diese Daten überhaupt im Cache stehen dürfen, in so einem Cache, ne? Dass das nicht irgendwo an gesicherter Stelle passieren muss und dass dann auch noch diese Sachen nicht gesichert sind, sodass diese Caches auch noch abgreifbar sind. Also da haben sie wirklich alles falsch gemacht an der Stelle mal wieder. Und als so ein Anbieter, der so mit Daten umgehen muss, wie Facebook das müsste, also die Sicherheitsstufe, die sie da haben müssten für diese große Summe von Daten, die sie da haben, dafür ist das erst recht lächerlich.
Ja, ja, absolut. Also das ist schon sehr, sehr traurig. Auch da kann man wieder nur entweder verweisen auf sichere Sachen. Also entweder ich glaube, der Apple interne Passwortmanager weist auch darauf hin, ne, wenn die Passwörter schlecht sind oder so, ne, meine ich.
Ja, auf schlechte Passwörter und auch auf geleakte Passwörter weisen sie mittlerweile hin.
Okay, geleakte auch. Ansonsten, ich benutze ja 1Password, die machen das genauso. Mhm. Die haben das auch und warnen dich dann. Und auch 1Password sagt dir sogar noch, wo du eine Zwei-Wege-Authentifizierung hinterlegen könntest und du die nicht hinterlegt hast. Einzige Schwachstelle ist, aber das kann auch sein, dass das mittlerweile geht. Muss ich mal nachgucken, wenn du das als SMS aktiviert hast, denk natürlich 1Password, du hast es nicht aktiviert. Du kannst nicht hinterlegen, ich habe es per SMS aktiviert. Sondern er möchte immer diesen sechsstelligen Einmalcode, den er generiert. Über diese TFA, keine Ahnung, diese Google Authentication Sache, die es da gibt. Mhm. Und Aber wie gesagt, vielleicht geht das auch bei OnePassword und ich weiß noch nicht wie, weil ich habe das noch nie geguckt. Aber ja, also eins von beiden ist eine gute Idee immer zu haben, denn sichere Passwörter und vor allem Hinweis darüber, dass du eventuell ein Problem hast, ist mit Sicherheit nicht verkehrt.
Genau. Und um das gerade nochmal zu ergänzen, also hier bei Apple ist es tatsächlich jetzt so, wenn man sich in dem Passwortdialog da, da gibt es glaube ich einen extra Eintrag dafür, wo diese Sachen aufgeführt sind, hier irgendwie so und so viele Sachen, die man sich anschauen sollte. Und dann geht man da drauf und dann steht dann da zum Beispiel hier, dieses Passwort wurde im Leak XY verloren und das solltest du ändern. Und dann kann man dann auch noch nachlesen, was das genau für ein Leak war und das sind halt eben dann diese Datenbanken. Das sollten wir an der Stelle auch gerade noch erwähnen. Das ist haveibeenpwned.com. Wir machen einen Link in die Shownotes, weil richtig schreiben werdet das sowieso nicht, nachdem ich es gerade so gesprochen habe. Aber das ist so eine Webseite. Ich habe die schon ein paar Mal irgendwo verlinkt gesehen und die haben jetzt auch den Facebook-Leak schon übernommen. Diese Datenbanken, die leaken dann irgendwo in Hackerforen und die ziehen sie sich dann da raus und packen die dann da bei sich auf den Server. Die sind ja sowieso in der freien Wildbahn jetzt und dann kannst du dann deine E-Mail-Adresse oder auch Telefonnummer jetzt neuerdings kannst du dann da eingeben und gucken, ob du in den Daten damit drin bist. So, das sollte man natürlich immer überlegen, was man da eingibt. Bei der Telefonnummer habe ich auch zweimal nachgedacht, aber diese Seite kenne ich jetzt schon so lange. Da habe ich mich dann getraut, auch mal meine Telefonnummer einzugeben. Meine E-Mail-Adresse ist sowieso immer und überall zu sehen. Die kann ich da auch eingeben. Ne? Also so in der Richtung. Die sagen dir halt eben, wenn du dann eingibst unter der E-Mail-Adresse zum Beispiel, dann wo du überall in solchen Leaks drin gewesen bist. Ich habe das hier mit meiner langjährigen E-Mail-Adresse mal gemacht. Da habe ich jetzt 13 Pwns gehabt, also 13 Leaks, wo die E-Mail-Adresse mit drin gewesen ist. Und unter anderem dann auch welche, wo Passwörter mit rausgekommen sind und so weiter. Das ist dann auch das, was letzten Endes, ich weiß nicht, ob das dieselbe Datenbank ist wie das, was Apple anzeigt, aber das ist zumindest so mehr oder weniger das, wie das funktioniert.
Ich meine, die benutzen die auch. OnePassword benutzt auch auf jeden Fall die, das weiß ich. Mhm. Die Seite verweist nämlich auch auf OnePassword und sagt, hey, benutzt die für sichere Passwörter, da sagt ihr auch Bescheid und bla.
Genau.
Und ja.
Richtig.
Generell nicht verkehrt, ja.
Richtig. Wir machen einen Link. Schaut mal rein. Gebt mal zumindest eure E-Mail-Adresse mal ein. Ich habe meine Telefonnummer mal eingegeben und interessanterweise ist meine Telefonnummer in dem Facebook-Leak nicht drin gewesen. Auch ansonsten war sie nicht. Also grundsätzlich haben sie die nicht gefunden. Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, warum da... meine E-Mail-Adresse ist auch nicht in dem Facebook-Leak drin. Keine Ahnung, warum. Vielleicht hat mich keiner in seinem Adressbuch gesucht. in seinem Adressbuch gehabt. Ja, also.
Ich sehe gerade, man kann das auch subscriben und deine E-Mail-Adresse dahinter legen. Dann sagen die dir Bescheid, sollte die mal irgendwo auftauchen.
Oh, das ist auch hübsch.
Mhm. Ja, auch nett. Ja. Also wenn man keinen dieser Dienste, jetzt Apple oder OnePassword benutzt, dann ist das mit Sicherheit nicht verkehrt.
Oh, im letzten Breach war meine Nummer wohl drin.
In welchem?
In dem Facebook.
Oh, sehr schön. Ja, dann... Tada! Gratulation, Thorsten.
Herzlich willkommen. Welcome to the jungle. Mhm.
Ja, also jetzt bei dem Facebook kann man ja leider nichts tun. Ne? Das ist einfach nur der Verlust der persönlichen Daten. Das ist halt eben ein bisschen dumm. Ansonsten natürlich immer der Hinweis, bitte keine generischen Passwörter auf allen Webseiten verwenden. Also immer dasselbe meine ich. Ne? Generisch sagt man da nicht. Also nicht dasselbe Passwort sagen, also immer
generische,
auf den...
Generische auf jeden Fall verwenden. Also generierte auf jeden Fall verwenden und nicht immer dieselben. Bitte. Übrigens auch etwas, wo Apple und auch OnePassword darauf hinweisen, wenn sie in deinen Account sehen, du hast x-mal dasselbe Passwort verwendet, meckern die sowieso sofort.
Genau.
Und sagen, mach das nicht. Ich weiß, also ich verstehe mal die Argumentation, wenn einer dann sagt, so ja, die kann ich ja nie wieder eintippen. Und wenn ich mich mal irgendwo anders anmelden muss, ja, ich kenne das selber. Wenn ich mal, also es gibt ja leider noch Leute bei mir in der Familie, die kein iPhone haben. Und wenn die bei mir ins WLAN müssen, dann muss man das ja manuell tippen. Das ist dann immer sehr ungünstig. Aber zumindest bei meinem Dad, hier lade ich keinen ein, der kein iPhone hat, zu mir in die Wohnung. Und das ist dann ein bisschen einfacher. denn beim iPhone lässt sich das einfach teilen. Und ansonsten muss ich zugeben, habe ich mich in den letzten 10 Jahren auch kaum an einem Rechner angemeldet, der nicht meiner war.
Ja, richtig. Um eine kleine Anekdote zu erzählen, das ist ja auch jetzt schon 1,5 Jahre her oder so, dass dieses Passwort-Feature gekommen ist. Ich glaube, auch mit iOS 13 kam das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da habe ich echt mit den Ohren gewackelt. Also ich habe eine alte Passwortdatenbank, das muss ich gleich dazu sagen, ne, bevor ich jetzt eine Zahl sage. Und natürlich habe ich auch eine Zeit gehabt, wo ich dasselbe Passwort auf verschiedenen Webseiten eingegeben habe, wie jeder, der nicht drüber nachgedacht hat am Anfang. Ja, und als mir das erste Mal angezeigt worden ist, habe ich 119 Mal dasselbe Passwort gehabt. So. Und ich habe, das muss ich zu meiner Ehrenrettung dazu sagen, seit langen Jahren, ich kann nicht zählen, wie lang, aber seit langen Jahren jetzt schon Unique Passwords für die einzelnen Webseiten gemacht. Seit Apple das unterstützt hat, dass die halt eben Passwort-Sync haben. Und das ist ja schon sehr lange her. Weil das ist natürlich der Hauptgrund gewesen, warum immer und überall meine Passwörter ich bei mir habe, was dann dazu führt, dass ich auch überall unique Passwörter benutzen kann. Das ist auch der Grund, das meinte jetzt ne, auch Sascha eben hier mit benutzt OnePassword oder halt eben auch das Apple-eigene Tool, was ja Keychain quasi ist. Letzten Endes geht es einfach darum, dass man seine Passwörter da reinspeichert. Die sind da sicher und dafür hat man dann unterschiedliche Passwörter auf den einzelnen Websites. Ne? Das ist halt eben die Idee. Und dafür braucht man halt eben einen Password Store und heutzutage am besten einen Password Store, der ordentlich gesynkt wird zwischen den Geräten und trotzdem sicher ist. Ne? So, und das können wir mal annehmen, dass das hier zumindest bei OnePassword und Apple der Fall ist. Andere Tools kenne ich jetzt auch nicht. Aber die funktionieren zumindest ganz gut, beide. Ne?
Ja. Ja. Gut.
Okay. So viel dazu. Ja, dann können wir gleich mit hier Privacy-Themen weitermachen. Und zwar, Apple fängt jetzt an, Apps zu rejecten, die Device-Fingerprinting manuell machen. Ha, da haben wir doch auch drüber spekuliert die Tage, oder? dass das passieren könnte.
Ja. Ja.
Jetzt haben sie angefangen. Also es gab Berichte auf Twitter von verschiedenen Entwicklern, die sagten, ihre Apps wären rejected worden, weil verschiedene Third-Party-Lips inkludiert sind, die ein selbstentwickeltes Device-Fingerprinting machen. Unter anderem wurde da Adjust genannt. Das ist ja einer der bekannten Pappenheimer, der halt eben hier Tracking-Werbekram macht. Was machen die eigentlich genau? Weiß das einer von euch? Ich habe nie was irgendwie Business mit denen gemacht.
Nee, ich kenne die auch nicht.
Ich habe sie noch nie benutzt oder so.
Ja, aber zumindest der Name ist häufiger gefallen in Zusammenhängen mit Fingerprinting zum Beispiel. Und in dem Fall sind sie jetzt auch gleich aufgefallen, weil mehrere Apps rejected worden sind, die neueste Adjust-Version eingesetzt haben. Das ist das eine gewesen. So, und dann als anderes gab es dann ein konkretes Beispiel, welches die Financial Times berichtet hat. Fand ich interessant, dass das eine Finanzseite berichtet. Und zwar haben die sich Snapchat angeschaut. Und Snapchat soll, nein, sie haben sich nicht angeschaut, sie haben scheinbar Dokumente geleakt bekommen, interne Dokumente, darauf haben sie sich bezogen. Und in diesen internen Dokumenten wurde davon berichtet, dass sie das sogenannte Probabilistic Matching, sowas wahrscheinlich richtig, Probabilistic Matching implementiert haben, was im Prinzip einfach nur eine fancy Ausdrucksweise von wir nehmen alle Variablen, die wir von irgendwo abfragen können und machen damit wieder einen uniken Identifier. Ne? Also halt eben auch wieder im Prinzip genau das, was wir gerade schon gesagt haben, selber so ein Device Fingerprinting zu machen. Und da wurde dann gesagt, dass, und das haben sie dann gegengecheckt und das stimmte auch, dass das derzeit live in der App schon implementiert ist. So. Ja, das heißt also, sie haben auch schon quasi eine Alternative gemacht, haben das auch schon ausgerollt. Das wäre, wenn ich jetzt böse Absichten hätte, auch genau das, was ich tun würde, weil ich müsste natürlich diesen eigenen Fingerprinting-Mechanismus laufen lassen, bevor ATT es mir unmöglich macht, die FDI, nee, den Werbeidentifier, wie heißt er nochmal?
IDFA.
IDFA, danke. IDFA zu benutzen. Und man muss das am besten korrelieren können. Also eine Zeit lang noch den IDFA schicken und den neuen, dann kann man das nämlich dann im Anschluss einfach weiter tracken, was man tracken
möchte. Vor allem in diesem Bericht von der Financial Times, ich wollte ja eben nochmal drauf gehen, jetzt kam wieder, ne, muss ein Probeabo abschließen, aber ich habe da auch letzte Woche mal drauf geguckt. Mhm. Da haben sie ja dann als Gegendarstellung gesagt, ja, wir wollten mal testen, inwiefern das ATT dann unser Traffic, also wie viel Einbußen wir haben, und deshalb wollten wir das mal mit einem anderen Identifier versuchen. Das haben sie so versucht zu erklären.
Ja, und wird ja vor ATT wieder abgeschaltet.
Ja, klar.
Ja, genau.
Ne? Ja, also die natürlich alle testen damit. Hatten wir, glaube ich, auch in den letzten Sendungen schon mal gemacht. In China, da gibt es ja auch einen eigenen Identifier, den die nutzen. Und da werden wir noch einiges hören in der nächsten Zeit, glaube ich.
Ja, das war auch naheliegend. Ne? Also, dass die ja jetzt alle sich Alternativen suchen werden, das war mir klar. Und ich finde es großartig, dass Apple da jetzt tatsächlich hingeht und das im Review sich jetzt genau anschaut.
Ja. Ja, definitiv. Großartig. Also, weil erstens bringt ja sonst der ganze Spaß nichts, ne? Und es ist ja auch wichtig, ne? Also ich hoffe ja immer noch sehr stark auf die WWDC, dass da seitens Apple was kommt, wo man statistisches Tracking gut machen kann.
Das wäre eine schöne.
Das wäre sehr, 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 sehr vernünftig, weil du brauchst den IDFA ja gar nicht für statistisches Tracking. Es würde ja eine ganz normale UUID reichen, damit du wenigstens die Sessions handeln kannst, und der Rest wäre völlig wurscht. Also da wäre ich immer noch sehr, sehr, ob sie es selber machen oder von mir aus in Kooperation irgendwie mit wem. Sie hatten da ja auch dieses Tracking für Webseiten mit Cloudflare gemacht, ne? Meine ich, aus Cloudflare, wo sie das Tracking für Webseiten gemacht haben, was privacy-konform ist.
Ja, die haben ja ein neues Projekt angestoßen, genau.
Ja, also, die selber hatten angekündigt, was Vernünftiges machen zu wollen. Aber
auch ein Open-Source-System, ne? Das soll ja für alle nutzbar sein, meine ich.
Ja, das müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken. Das war aber, glaube ich, mehr Marketing als Open Source. Aber würde ich mich jetzt auch noch mal, also müsste ich noch mal nachgucken. Aber ist halt eben ein kommerzieller Anbieter von Tracking-Lösungen. Ja, und letzten Endes habe ich dann gleich gesagt, die können ja viel sagen. Ne? Aber muss man sich halt eben dann mal anschauen. Aber wie gesagt, es ist schön, dass es jetzt weitergeht. Mal gucken, wie die Geschichte endet. Das Faszinierende daran ist, dass die Leute ja alle da irgendwie total auf Grundeis zu laufen scheinen in dem Bereich von Werbung und Medien. Ne? Das finde ich interessant. Ich weiß gar nicht warum, weil ehrlich gesagt, wenn ich mir so Statistiken anschaue, wie viele Leute den einen Datenschutzdialog einfach wegklicken, und sei es nur diese bescheuerten Cookie-Banner, ja? Wir kennen das ja auch alle vom Web, in den Apps ist das ja jetzt auch dann als neue Seuche aufgetaucht in der letzten Zeit, wegen Datenschutzgrundverordnung natürlich. Und da ist ja tatsächlich so, dass ein Großteil der Leute das einfach mit Ja wegklickt. Ja, obwohl man das auch verneinen oder anderweitig anpassen könnte oder was auch immer. Also das ist schon so, dass viele Leute da einfach sagen, komm, geh mir weg. Ja, und die werden ja jetzt dann, wenn da so eine ATT-Frage kommt, werden die ja jetzt auch nicht alle Nein sagen. Ne? Also ich weiß nicht, ob denen nicht unbegründet der Arsch auf Grundeis geht jetzt gerade.
No? Ja, also ja und nein. Also auf der einen Seite, ich glaube schon, dass auch viele, wie du sagst, ne, das ist gerade bei den Cookie-Banners ähnlich, ne, da sagen die Leute einfach, komm, lass mich in Ruhe, das kennen wir selber, bis auf der 10. Website, die geht dir schon wieder auf den Wecker, drückst du auch alles, was du willst, Hauptsache, die lässt ich mal in Ruhe. Das wird ähnlich sein, das Problem, oder das Gute finde ich ja an ATT, dass du wenigstens in den Einstellungen sagen kannst, lehn das alles ab. Und ich glaube, wenn da einige drauf kommen, wenn das nochmal 3-4 Mal gesagt wird, und dass einige den Schalter umlegen, dann wird ja nicht mehr gefragt, dann ist die Sache ja erledigt.
Dann war es das.
Und das könnte natürlich schon ein ausschlaggebender Punkt werden, ein interessanter. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, da werden zumindest mal ein paar Zahlen bekannt. Wenn es gut läuft, wird Apple uns die mitteilen. Wenn es schlecht läuft, werden sie dazu nichts sagen. Und weil sie werden das ja sehen können.
Aber wie hoch mag die Gefahr sein, wenn sie das nicht wizardartig vorher abfragen? Ne? Also bisher habe ich nicht gesehen, dass sie das irgendwie im Setup-Screen jetzt abfragen würden. Das wäre ja jetzt in den 14.5 Betas, wäre das zu sehen gewesen. Ja gut,
vielleicht wenn man das iPhone komplett neu einrichtet. Vielleicht kommt es dann mit 14.5.
Das könnte sein. Dann wäre es ja jetzt mit der 14.5 gekommen. Also dann hätte ich das in den Betas schon mal einmal gesehen, dass es getriggert worden wäre.
Hast du denn seitdem iPhone neu aufgesetzt?
Nein, aber das neue Sachen werden ja dann einmal abgefragt. Das ist ja bisher eigentlich immer so gewesen. Also zumindest bisher scheint die Idee eher nicht zu sein, dass sie es abfragen.
So. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht machen, wenn du so ein iPhone neu einrichtest, dass dann halt unter diesen Express-Einstellungen, die man ja wählen kann, vielleicht sowas dann einfach deaktiviert ist. Und wäre natürlich konsequent.
Da machen sich natürlich Freunde mit.
Aber ich finde es konsequent. Also.
Aber das wird wahrscheinlich in diesem Onboarding genauso wie mit Siri, kannst du dann später konfigurieren oder so, kannst du entweder übergehen oder akzeptieren.
Ja, also das ist halt eben die Frage, wenn sie das da jetzt reinmachen und den Leuten sagen, ne, möchtest du hier, wie nennen sie es immer, webseitenübergreifendes Tracking erlauben, ja, nein, dann sagen die Leute natürlich, nee, will ich nicht. Das ist natürlich auch so ein bisschen fies formuliert, das muss man ja dazu sagen.
Ja.
Und aber das ist ja das Extrem. Das ist leider das, wo wir uns alle mit messen müssen momentan, weil ein paar Leute das halt eben so machen. Ne? Das. Aber gut, so. Und letzten Endes muss man mal schauen, ob es das wird letzten Endes, das habe ich dreimal letzten Endes gesagt, ne? Viermal. Das wird die spannende Frage. Wird das in den Wizard mit aufgenommen oder in die Standardeinstellungen als abgeschaltet? Dann machen sie hier aber so richtig den großen langen Finger der Industrie gegenüber. Würde ich jetzt momentan nicht erwarten, weil dann könnte man jetzt Apple vorhalten, sie würden das mit Absicht machen. Ne? Wenn sie abfragen würden, dann könnten sie ja sagen, der Kunde hat entschieden. Dann können sie sich da rausreden. No, also dann sind sie nicht schuld. Also da würde ich mir Gedanken machen, wenn sie das als Default ausmachen, dann können sie hingehen und sagen, also die Medien.
Also ich würde es jetzt beim Update, würde ich es abfragen und bei einer Neukonfigurierung würde ich es auch abfragen und halt bei den Express-Einstellungen deaktivieren.
Ne? Also, so wäre meine
Einstellung, die ich angehe, im besten Sinne und Wissen des Kunden. Die ich wählen würde. Ob das rechtlich gut oder vertretbar ist, das kann ich nie entscheiden, kein Anwalt. Weiß nicht, ob da vielleicht die Anwälte von Apple sagen, nee, Freunde, da treten sie uns alle auf die Füße, lass mal lieber. Weiß ich nicht.
Ja. Aber ja. Naja, gut. Also es wird spannend werden zu sehen, was da, ich hoffe, man sieht irgendwann mal Zahlen. Das wird spannend zu sehen, denn würde mich halt eben einfach interessieren, wie viele Leute sehen sich da getrackt und verfolgt oder welchen ist das komplett egal?
Also ich habe das schon bei allen auf Nein geklickt, die gefragt haben bisher. Ich habe immer Nö gesagt. Weil, also es kommt immer so auf die App an, es hat jetzt Zone gefragt gehabt, meine ich. Und da habe ich mir halt einfach so gedacht, nö. Weil wenn sie internes Tracking machen für sich selber mit einer eigens erstellten UUID, kein Problem, gerne. Ja, um zu gucken, wie benutze ich die App, was gucke ich vielleicht. Aber Website übergreifend, dass das auch zum Beispiel dann bei Amazon weiß, nee, das finde ich nicht gut, das möchte ich nicht. Das ist ja das, wovon wir sprechen, ne? Dass das dann an Dritte weitergeht. Und ich rede nicht davon, dass du sonst dann der Nutzer X, weil sie wissen ja nicht, wer ich bin, im besten Falle, der benutzt total oft Airplay und wir sehen, Airplay ist total der Hit bei uns und sowas, ne? Oder die Funktion hier von wegen, dass man, wenn man später ein Spiel guckt, dass man sieht, wo schon Tore gefallen sind, benutzen, machen viele an und so Kram, dass man das einfach sieht, davon rede ich nicht. Das finde ich eine Sache, die ist vollkommen legitim. Aber ja, klar. Diese übergreifende, wir geben das auch an wen anders weiter, das sehe ich nicht. Das sehe ich auch bei Google nicht. Google könnte auch einen Identifier machen und in ihre Gruppe scheren und dann können sie es in ihren Apps ja scheren und trotzdem sehen, wer ich bin. Aber an Dritte habe ich immer ein Problem. Finde ich nicht gut.
Ja, genau. So. Gut, so, kommen wir zu den Gerüchten. Ja, da muss ich einmal eine Sache wieder aufwärmen, die wir letztlich schon von Ming-Chi Kuo berichtet gelesen haben. Ja gut, also einmal geht es hier um was anderes. Wir kommen gleich auf das, was ich gerade meinte. So, einmal ist hier Ross Young, das ist der CEO von Display Search. Das ist so eine Firma, die ich irgendwie immer nur im Zusammenhang mit irgendwie dem Testen von Displays immer wieder nur gelesen habe in der Vergangenheit. Also das ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also die testen zumindest irgendwie immer Displays und das ist diese Geschichte, wo Apple häufiger mal so als der aktuelle Display-Sieger dann wieder gekürt wird oder so. Zumindest also eine Person, die so nicht unbekannt ist und die ist auch berühmt dafür, wenn sie mal irgendwie ein Leak aus dieser Display-Szene dann irgendwie zu verkünden hat, dass die dann Hand und Fuß haben. Ne? Deswegen erzähle ich das Ganze jetzt vorab und der hat gesagt einmal etwas, was Ming-Chi Kuo schon berichtet hat, nämlich dass das 2022er iPhone SE im Prinzip gleich bleiben soll, also im Stile vom iPhone 8 mit 4,7 Zoll LCD-Display auch bleiben soll. Und dass überlegt wird, ein 5G-Support einzubauen. Das wurde hier an der Stelle nochmal präzisiert und gesagt, dass das nur Sub 6 5G-Support sein soll, also Sub 6 Gigahertz. Ne? Also es gibt bei 5G ja die zwei unterschiedlichen Systeme. Das eine sind die unter 6 Gigahertz, deswegen Sub 6. Und das andere sind dann die, die drüber sind. Das sind dann diese mit den super breitbandigen, aber nur ganz, ganz kurz von der Reichweite nur ganz kurz reichenden Frequenzen, die, wo sitzt du da, glaube ich, bei 42 Gigahertz oder sowas ist dieses Band, ne? Wenn ich es aus dem Kopf richtig habe. Ist bei uns ja momentan tatsächlich nicht drin. Ne? Wir hatten ja bei dem iPhone 12 diese Unterscheidung, dass in Amerika diese über 6 Gigahertz Antennenmodule in den Geräten verbaut sind, bei den internationalen Geräten aber nicht. Ne? Wir hatten ja auch dieses entsprechende Band neben dem SIM-Kartenslot zum Beispiel bei den internationalen Geräten nicht, was die Amis ja haben, wo eine von diesen Hochfrequenzantennen dann sitzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Also die neuen iPhone SEs, die nächstes Jahr kommen sollen, sollen im Prinzip gleich bleiben, nur ein Innenleben bekommen und halt eben Sub 6 5G-Support bekommen. Also das, was wir jetzt momentan in Deutschland hier auch haben. So. Das ist das eine, das ist so. Und dann ist jetzt hier noch als zweites von ihm erwähnt worden, in 2023, genauso wie Kuo auch gesagt hatte, soll ein weiteres Modell kommen, 6,1 Zoll spricht er hiervon. Das hatte Kuo gar nicht so präzisiert, aber Kuo hatte gesagt, mit Punch-Hole-Display. Erinnert ihr euch dran, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, was ist das denn für eine Idee, da jetzt zu sagen, sie machen einfach nur so ein Loch rein für die Kamera und nicht mehr den Notch, das ist irgendwie komisch. Ne? Aber ja. Wir hatten ja schon gesagt, es ist komisch, dass Kuo das berichtet, weil Kuo ist normalerweise auch jemand, der sehr zuverlässig ist. Und jetzt kommt noch jemand, der super zuverlässig ist und sagt, Punch-Hole-Display. Doch.
Ja, also. Ja, was? Ja, dann müssen sie die Sensoren überall gut versteckt haben oder unterm Display oder wie auch immer. Mal sehen.
Ja, eben nicht unterm Display, sonst würden sie ja nicht ein Loch machen. Ne? Also zumindest die Kamera wird ja dann mit einem Loch durch sein. Ja,
aber
sein.
Nur noch die Kamera, alle anderen sind weg.
Ja gut, aber das ist ja dann auch iPhone 8 Stil, da ist ja keine Face-ID-Kamera drauf.
Ja, also es ist schon spannend. Ich meine, es ist auch noch weit hin, ja, darf klar. Man nicht vergessen. Ne?
Alles nur Spekulation.
Genau, aber potenziell, ich meine, dass Apple überlegt, dass sie das wegkriegen, ist ja keine Frage. Ne? Also, mhm. Wobei ich immer noch der Meinung bin, ich weiß nicht, wie viel mir das bringt, weil diese Zeile da oben.
Ja, ja. Ne? Haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen.
Genau.
Ist macht einfach für mich keinen Sinn. Im Gegenteil, das ist für mich eher ein Markenzeichen bei Apple jetzt momentan. Ne? Und sie haben das ja auch gleich adaptiert, als das iPhone 10 damals kam, haben sie ja gleich überall bei den Icons, wo sie iPhones darstellen, immer schon den Notch reingemacht. Ich glaube sogar bei den Emojis ist ein Notch drin, oder? Mittlerweile, meine ich. Müsste ich nochmal nachgucken.
Ich guck mal.
Ja, guck mal. Währenddessen erzähle ich dann noch eine Sache, die auch definitiv für mich bestimmt ist, denn es gibt eine kleine, ganz, 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 ganz kleines Gerücht zu den iMacs, und zwar unser sehr geschätzter Twitter-Account Love to Dream, der übrigens dem Hörensagen nach, ich habe es nicht selbst gelesen, verkündet haben soll, in Gerüchte-Ruhestand zu gehen und dann doch weiter Gerüchte am Säen ist, hat übrigens seinen Account auf privat geschaltet. War ich ein bisschen angefressen. Ich konnte die Mitteilungen nicht anschauen, weil er den Account auf privat gestellt hat. Bisschen seltsames Vorgehen in seinem Fall jetzt. Aber er hat ein ganz, ganz kleines Gerücht zu den iMacs gestreut. Und zwar, dass ein neues iMac-Modell kommen soll, welches größer ist als der bisherige 27-Zoller. So, also natürlich hatten wir das schon angenommen. Ne? Hatten wir
ja gut, das werden die großen sein. Ne? Und die waren halt jetzt was größer.
Ja, richtig.
Irgendwie war das also wenn die Kleinen vorher kommen sollten, sehen, was finde ich daran? Weil wenn die größer werden, müssen die Großen auch größer werden.
Ja, also ich hoffe und bete ja immer noch, dass die gleichzeitig kommen. Warum sollten sie zu unterschiedlichen Zeiten bringen? Ne?
Ich hoffe es auch für dich. Also so war das nicht gemeint.
Ja, genau. Ne? Also im Prinzip, Apple 27 Zoll wäre für mich auch okay. Ich nehme den. Obwohl, ja. 30 würde ich wahrscheinlich auch nehmen. Ne? Ja, also beschwere ich mich nicht drüber. Aber ist jetzt nicht, was mir jetzt irgendwie die Entscheidung, dass ich sagen würde, ich nehme den nur, wenn er 30 hat oder 32.
Nee. Also 27 ist auch groß genug.
Ja, genau. Ne? Also mit 27 bin ich immer ganz gut gefahren. Ich habe ja lange Zeit einen 27er benutzt. Also im Prinzip komme ich damit aus. Und ich brauche den auch nicht größer mit gleicher Anzahl Pixeln oder so. Das können sie gleich sein lassen.
Ja. Nachtrag, Emojis, witzigerweise nicht sehr konstant. Also ich zeige das mal für die Leute auf YouTube in die Kamera, ich versuche es zumindest. Das kleine iPhone, was man da sieht, hat keine Notch.
Oh ja, das ist aber auch
in den,
zu klein.
In den beiden dann schon.
Oh, die beiden haben eins.
Und es gibt sogar, es gibt aber noch eins mit Phone dran. Warte, muss ich jetzt gerade mal gucken. Auch noch so ein, hier genau, mit eins mit, wo es klingelt. Da ist auch eine Notch drin und ein Touch-Indicator bei allem. Ne?
Ja,
also sie haben es dann mal gemacht. Bei dem anderen könnte man jetzt auch sagen, bei dem ersten, da sieht man es vielleicht nicht, weil es schwarz ist. Mhm. Und dann sieht man auch die Notch nicht. Also, aber sie haben es eigentlich, ich weiß auch bei den SF-Symbols, glaube ich, gibt es das auch. Und da ist, glaube ich, auch mit Notch. Also generell haben sie das schon sehr klar eingezogen. Ja. Und ich finde es ein Markenzeichen. Ich finde es nicht schlimm. Und ich mag das auch, dass man da oben zwei Swipe Möglichkeiten hat für das Notification Control Center. Ich finde das alles großartig. Also für mich müssen sie die nicht wegmachen.
Ja, genau. Richtig. In dem Sinne, so hatte ich auch gleich den Eindruck, ne, als das iPhone 10 kam, hatten sie schon überall ihre Grafiken angepasst. Ja. Auch auf der Präsentation war das so. Ab dem Moment, wo das angekündigt war, hatten die überall Notches und so.
Auch sehr richtig schön. So, ja.
Ja, war sehr gut gemacht. Ja, also wie gesagt, ich bezweifle das immer noch etwas mit diesen Punch-Hole-Displays, aber wie gesagt, bis 2023 ist noch eine Menge Zeit und sie können sich auch noch dagegen entscheiden. Vielleicht evaluieren sie ja auch nur für die günstigen irgendwie eine Alternative von der Notch.
Die werden ja X-Varianten analysieren, werden ja gucken, auch mit Touch-ID, ohne Touch-ID unterm Display, die werden ja schon 1000 Sachen geprüft haben. Das wird noch nicht stehen für den Zeitraum und wenn sie da eine gute Lösung finden, und das wissen wir von Apple eigentlich, wenn sie es bringen, dann mit einer vernünftigen Lösung, das heißt auch mit einer iOS-Anpassung, das heißt ja, der Platz muss auch genutzt werden, wenn er da ist, etc., etc., also da,
Ja, genau. Ja. Mal schauen.
Ja, ansonsten, die Apple TV, also sagen wir mal, es kommt ein neuer Apple TV Gerüchte, beziehungsweise dadurch auch eine neue Apple TV Remote. Die haben sich ja, so.
Wir hatten ja drüber gesprochen, das war auch schon letzte, vorletzte Folge. Ne?
Das, ja, doch, das war die, wo ich nicht bei war, ja.
Ja, 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 genau. Also wir hatten schon davon gesprochen, dass in der 14.5 Beta die Erwähnungen von einer TV-Remote statt einer Siri-Remote plötzlich drin sind. Und daher kamen ja dann schon die ersten Vermutungen, dass ein neues Apple TV anstehen könnte, weil scheinbar auch eine neue Fernbedienung ansteht. Ne? Und wir hatten auch den Monika, nee, das war letzte Folge hier mit der B519, da kann ich mich relativ genau dran erinnern, mit der Hardware-Plattform quasi B519 versus die alte, die irgendwie B506 oder sowas jetzt aus dem Kopf gerade gegraben hieß. Und in dem Sinne scheinen sie da also irgendeine andere Hardware-Plattform jetzt gerade zu bearbeiten. An der Stelle war aber dann die Vermutung, dass das irgendwas mit Apple selbst zu tun haben müsste. Und jetzt hat sich dann rausgestellt, nö, das hat gar nichts damit zu tun, sondern Apple hat da irgendwie eine Third-Party-Fernbedienung eingepflegt. Scheinbar. Die nämlich von einem anderen Hersteller, die Firma, wie hieß die Firma? Universal Electronics. Ganz, ganz universeller Name. und die halt eben wohl eine Fernbedienung eher so im Stile von klassischen Fernbedienungen jetzt zu bauen scheinen und die dann wohl von Apple offiziell unterstützt wird. Unter anderem zum Beispiel mit so einer Center-Taste. Mit so einem Kreis und dann so einer Center-Taste in der Mitte. Das wurde ja auch aus den Betas rausgezogen, dass die neue jetzt halt eben eine Center-Taste haben müsste. Und das scheint also alles sich zu bestätigen, dass diese Fernbedienung nicht von Apple selbst kommt, sondern quasi von dieser anderen Firma und letzten Endes dann über die Kabelanbieter dann wohl beigelegt wird. Dass das irgendwie so ein Thema ist, ist mir auch bisher allerdings noch vollkommen durchgegangen. Hattet ihr das mal irgendwo mitgekriegt?
Ja, ich hatte schon mal mitgekriegt, dass jetzt so Third-Party Remotes unterstützt werden, weil die Kabelanbieter das so wollten, weil sie meinten, also die Apple TV, die Remote-Fernbedienung standardmäßig ist ja nicht zum Wechsel von Kanälen gut ausgelegt. Das kannst du ja nur über die Wischgesten, klar. Aber das ist ja jetzt für manche Leute zu umständlich. Und vor allem kannst du keine Nummer eingeben, also eine Channel-Nummer. Wenn du jetzt von Channel 5 zu 20 wechseln willst, ne, dann hast du da ein Problem.
Ach, was habe ich das vermisst.
Ja gut, also aus dem normalen Fernsehgedöne her schon. Also ich meine, ich gucke jetzt seit Jahren kein Fernsehen mehr. Aber damals habe ich das auch noch gemacht. Ne? So, und da haben sich wohl die TV-Anbieter, ich sag mal, beschwert oder echauffiert. Und dann hat Apple gesagt, okay, ihr könnt eure eigenen machen. Und das haben sie ja dann auch gemacht. Ich glaube, der Schweizer Anbieter macht das. Wenn du so ein Apple TV kriegst du da eine eigene Remote bei. Mhm. Und ja, und jetzt scheint Apple da so ein bisschen seine eigene zu machen und zu sagen, hier, dann geben wir eine mit oder so. Ja.
Das ist eben nicht die eigene. Das ist die von dieser Universal Electronics Firma.
Ja, okay.
Also die hat nur eine eigene ID bei Apple bekommen, scheinbar damit sie in Software implementieren konnten. Scheinbar vergeben sie dann da auch diese B-Nummern für. Keine Ahnung. Das sind ja nur so interne Bezeichner. Ja, gut. Aber nur zur Aufklärung, also dass es da nicht um das neue Apple TV geht und die neue Apple TV Fernbedienung, die natürlich trotzdem eine neue bekommen könnte, aber die ist zumindest nicht in der 14.5 Beta drin jetzt momentan. So. Und aber wo wir schon von der 14.5 Beta sprechen, da ist noch was Neues aufgetaucht. Der Sascha wird es lieben. Und zwar sind da jetzt Strings aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass das kommende Apple TV 120 Hertz Support haben soll.
Ja, also die 120 Hertz sind natürlich für mich nicht so interessant, aber dass es Hinweise gibt auf einen neuen Apple TV, ist großartig.
Wobei endlich mal.
Die auch schon mal immer irgendwie gerüchtet und dreimal da und nicht. Ne? Also wie gesagt, ich glaube jetzt alles nur noch, wenn es da ist. Mhm. Und am besten auch erst, wenn ich es in der Hand halte oder im Apple Store sehe, weil auch da haben wir ja schon mal die eine oder andere Enttäuschung gehabt, aber bei nur einer, okay, betreibe ich es jetzt nicht. Und ja, natürlich, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, ich warte sehnsüchtig. Es kann natürlich, und das weiß ich auch, immer sein, wenn die jetzt ein Apple TV bringen und das Ding wird schweineteuer, weil das kann ja auch Apple sein, dass sie sagen, ja, der kann jetzt 120 Hertz und hier noch Dolby Nee, Dolby Vision kann er ja schon, ja, egal. Und keine Ahnung was, und der kostet aber jetzt dann 300 Euro oder 400, weil er kann auch noch Spiele toll und sowas. Ja, ne? Ja.
Nach Apple-Stil dann nochmal 100 Euro auf das existierende 4K-Ding oben drauf.
Dann würde ich mich ärgern, weil dann habe ich umsonst gewartet, weil dann würde ich einen alten 4K kaufen, weil das sehe ich nicht ein, das würde ich nicht bezahlen. Aber dann würde ich mich ärgern. Genauso wie ich mich ärgern würde, wenn ich jetzt einen 4K kaufe und 2, 3, 4, 5 Wochen später kommt dann der neue. Weil ich jetzt aus der Sicht heute sage, so ein Blödsinn, hätte ich dort die 170 Euro ausgeben, mir einen 4K gekauft und in Ruhe gehabt. Jetzt würde ich mich ja nicht mehr ärgern nach einem Jahr. Ne? Aber damals hieß es ja noch so, ja, der kommt bald. Der ist so gut wie fertig. Ja? Mhm. So. Und jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet und nichts ist fertig. Ja? Ich sitze immer noch hier und stecke ein Apple TV um und flippe immer innerlich aus, weil das so unpraktisch ist. Und ich gucke nie auf meinem großen Fernseher, weil ich keine Lust habe, mein Apple TV zu holen, sondern gucke immer im Bett, einem Kleinen an dem, also ein Kleines jetzt untertrieben, an dem Alten aber. Und ja, das ist ösig. Also ich freue mich, wenn ein neuer mal kommt.
Ja, genau. Ich freue mich auch. Dann, dass wir zumindest die News mal, die Gerüchte mal für 3 Wochen los sind.
Genau.
Ja, gut.
Also.
Aber apropos News los sein, die Betas klopfen da momentan auch raus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die sind auch fleißig dran. Also ich war letzte Woche war auch schon, ne? Oder bin ich
genau.
Jede Woche im Moment.
Momentan. Ja. Jede Woche entsprechend Beta 7. Jetzt gerade eben entschieden, kurz vor der Aufzeichnung hier noch installiert, aber natürlich nicht mehr weiter testen können. Aber ich erwarte jetzt auch keine großen Änderungen mehr.
159 MB, also.
Ja,
aber in meinem Inneren ist das eh quasi schon die ganze Zeit der RC, also der Release Candidate. Und es wird nur darauf gewartet, dass Apple mal das Event bringt mit den Geräten, die für die 14.5 gedacht ist. Aber weiß nicht, wie lange sie, ob sie noch auf Beta 10 oder 12 gehen. Keine Ahnung. Wobei, da sind wir ja schon bei der WWDC.
Also, wir ziehen das jetzt bis zur WWDC. Beta 99.
Nee, so viele werden es ja gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so lange. Deswegen, nee, also na gut, bis Beta, was sind es noch? 8 Wochen knapp, ne? Bis zur WWDC, oder vertue ich mich jetzt gerade? Knapp 8 Wochen.
Anfang Juni sind dann Mai im Prinzip nur noch.
Knapp 8 Wochen. Das heißt, Beta 15 stimmt. Werden wir dann.
Das muss man auch wirklich sich mal bewusst machen, wie wenig Zeit das nur noch ist dieses Jahr.
Ja, also das geht schon recht flott. Warten wir es ab. Also das, wie gesagt, keine Ahnung, so langsam verstehe ich da auch Apples Release-Gedöne nicht mehr und wie sie das planen. Also wir sind ja jetzt schon für neue iPads irgendwie schon fast wieder spät, weil wir schon im April sind. Und also irgendwie...
Ja, ist alles wieder etwas
konfus. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das eine sehr vollgepackte Zeit wieder wird. Dass dann so, ach, wir machen im Mai dies...
Ja,
dann machen wir noch im Juni die WWDC und dann fängt uns im Juli noch was ein und im August mal noch die Kleinigkeit und im September kommen dann die iPhones, ne, und dann machen wir noch im Oktober was und dann hast du immer wieder diese Nippes-Events. Dann krieg ich einen Koller. Ich glaube, dann schreibe ich denen eine E-Mail. Dann schreibe ich Tim und sag so, mein Freund, so geht's nicht.
Ja, genau. Alles in allem, ne, wir haben ja jetzt schon länger nicht drüber gesprochen, aber die iPads stehen ja an. Ne? März-Event ist ja eigentlich immer iPad-Zeit gewesen. Da hört man jetzt auch wieder gar nichts mehr von. Ne? Also irgendwie suspekt dieses Jahr wieder.
Ja, also es ist schon sehr, sehr komisch.
Aber gut. Ja, gut.
Kann man nichts machen, wir haben es nicht in der Hand.
Vielleicht, vielleicht ergibt sich im April noch was. Warte. Ich will kaufen. kaufen.
Ja.
Ja, machen wir weiter.
Sensor Tower sagt mir jetzt nichts, aber ich hatte das nur gelesen, auch das mit in den USA, dass die Leute im App Store im Schnitt $138 ausgeben. Das ist schon stabil, oder?
Genau. In 2020 in US muss man, ja, also genau, in den USA.
38% mehr. Genau. Das ist natürlich jetzt auch, finde ich, zu Corona-Zeit, die Leute hängen vielleicht mehr am Handy, mehr zu Hause, mehr geplant. Das war natürlich so eine Steigerung auch erwartbar, würde ich sagen.
Genau.
Aber schon beeindruckend, würde ich auch sagen.
Mhm. schon eine ordentliche Hausnummer. Ne? Ja. Also im Schnitt, muss man
sagen. Ja, ja,
sagen, deswegen. Ne? Also 138 ne? Dollar, weiß ich nicht, ob ich das ausgegeben habe.
Doch.
Ja, also.
Glaube ich schon.
Ja,
also so mit, also okay, gut, ist nur der App Store, ne? Nee, da gehören ja Filme nicht zu.
Ja, also wenn du jetzt nur App Store Sachen rechnest, ne? Also Abos und.
Ja, doch, ich habe die Affinity Sachen gekauft und so, also da das könnte schon hinkommen.
Ja, gut, okay.
Aber normalerweise würde ich sagen, liege ich drunter. Da, ich habe ja so meine Standard-Apps, die besitze ich halt und ja.
Ja. Ja, bei mir wären das eher die Abos, die da zusammenkommen. So zwei, drei etwas teurere Abos, die.
Ja, okay, wenn die natürlich, ne? Also, aber dann gehört ja auch sowas wie iCloud und sowas mit dazu fast, ne?
Nein, nein, nein. In-App-Abos meine ich jetzt, ne? In-App-Purchases, also.
Ja, okay, recurring. Doch, klar. Da habe ich The Zone, da hast du Netflix, da hast du. Ja, keine Ahnung, müssen wir jetzt nochmal nachgucken, was ich alles habe, ne? Wenn das kommt, ja dann auch mit dabei, ne? Ja, klar. Ja, ja, okay, das läppert sich schon, ja. Ja, ja, okay, doch, dann komme ich auch auf die 138 Dollar, ja. Denke ich mal.
Ja. Krieg ich hin. Ja, gut, also, aber trotzdem schön zu sehen, weil das ist ja potenziell auch unser Geld. Also, wir haben jetzt.
Ja, schön wär's.
Ja, wir haben ja jetzt selbst keine Apps im Store, wo wir Geld verdienen mit. Ja? Sascha darf mal seine App pluggen, wo ich gerade hier ihn überraschen kann.
Genau, jetzt völlig auf. Also genau, damit verdiene ich zwar kein Geld, aber ja, ich habe jetzt seit, weiß ich jetzt gar nicht mehr, 3 Wochen meine App im App Store oder so. Mhm. Und zwar die Scanny-App. Das ist eine App zum Scannen von QR-Codes. Können wir gerne mal verlinken, kostet nichts. Und ja, wenn ihr Ideen habt, auch Kritik, gerne Bescheid sagen. Bin immer offen für Verbesserungsvorschläge, bin immer froh drum, ist einfach ein Projekt von mir gewesen, privat. Es hat zu Zeiten angefangen, als noch kein QR-Code-Scannen von iOS selber möglich war, ist dann aber damals zu Studienzeiten nicht so schnell weitergekommen, weil ich dann doch am Ende mal fertig werden wollte mit dem Studium und dann ist die App nicht so weit gekommen. Ja, und jetzt habe ich dann nochmal in der letzten Zeit dann mich am Schlawittchen gefasst, habe ich gesagt, so mein Freund, das Ding machst du jetzt wenigstens mal fertig.
Irgendwas muss man in der Corona-Zeit ja zu tun haben.
Genau, ne? Erstens das und zweitens hat es viel Arbeit gemacht und ich habe viel gelernt in der App, was ich vielleicht heutzutage ein bisschen anders machen würde oder auch wieder machen würde. Probiert sie gerne mal aus, wenn es euch gefällt, sehr gut, dann bewertet sie gerne auch. Ja. Freut mich. Freue mich über jeden Download. Aber wie gesagt, ist umsonst. Kein Tracking, keine Werbung, kein gar nichts.
Keine ATT.
Genau. Ihr kommt keine ATT-Abfrage, weil ich habe kein Interesse daran, wo ihr kauft und was ihr kauft.
Das ist das schönste Privacy-Panel, was du sehen kannst bei im App Store. Ne? So nichts.
Genau.
Oder
genau, ich sende nichts zu meinen Servern oder sonst irgendwas. Das Einzige ist eure iCloud, die was synchronisiert. Der Rest passiert da nicht.
Ja, genau. Ja.
So wie das sein soll, eigentlich.
Ja, genau, richtig.
So. Dann erstmal, das war der heutige Sponsor dieser Folge. Ja, genau.
Sponsor Ende.
Und dann kommen wir zu.
Vielen Dank an unseren Sponsor.
Ja, genau. Den großzügigen. Da kommen wir zu, zu noch einer interessanten Zahl, die mich nicht überrascht hat, aber die schon beeindruckend für uns war: 90% der Nutzer haben iOS 14 installiert. Das ist schon stabil. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht auf das Android-Shaming losgehen, anfangen und sagen, oh, das schaffen die im Leben nicht, weil die bleiben immer nur bei 1, 2, 3, 4, 5%.
Ja.
Das wissen wir alle, da ist das eine Katastrophe. Aber wie immer beeindruckend, von was die Apple-Zahlen angeht. Frage ist, sind bei den 90%, also sind das wirklich die, die auch updaten können und oder sind in den 10% auch welche drin, die gar nicht updaten können?
Ja, insoweit habe ich das jetzt nicht hinterfragt, okay, weil das ja Third-Party-Zahlen sind.
Ach ja,
stimmt, ich fand es nur eine so schöne Zahl, dass ich es mal einmal kurz reinkopiert habe. Also das wurde hier von Mixpanel berichtet. Kenne ich auch ansonsten nicht weiter. Ja.
Es steht zumindest 90% von aktiven iPhones. Also könnten es auch die ja. nicht updatebaren sein. Ne?
Ja, okay, dann nehmen wir. Also dann ist das schon eine beeindruckende Zahl. Das muss man schon ganz klar sagen. Ne? Genau. Achso, genau, das kann ich auch zu meiner App sagen. Du musst iOS 14 haben. ich habe den Support für die alten alle ausgebaut. Das war Käse. Aber ja, iOS 14, ja gut. Wir sind auch immer Freunde von Updates. Ich sehe auch immer einen Grund, nicht zu updaten. Ich meine, ich höre zwar immer wieder von den ein oder anderen Familienmitgliedern, die ich technisch unterstütze, ja, da macht man Update, dann sieht immer alles ganz anders aus, wo ich mir so denke, nee, eigentlich nicht. Aber also das kann man nun, finde ich, Apple wirklich nicht vorwerfen, dass nach dem Update alles anders aussieht, ja. Also, das liegt auch daran, dass sie sich an sowas gewöhnt haben, dass an so Kleinigkeiten, weil würdest du mal ein Windows-Update machen, dann weißt du, was nach dem Update komplett anders aussieht, wenn du mal von Windows 8, von 7 zu 8 oder 8 zu 10 gewechselt bist. Dann weißt du, es kann wirklich alles komplett anders aussehen. Da finde ja nicht mal ich mehr. Ich weiß noch, bei 10 habe ich nicht gefunden, wie man den Rechner runterfährt oder bei 8. Und ist dann wirklich anders aussehen. Aber das ist halt natürlich auch der Komfort, an den man sich gewöhnt. Und natürlich auch ein bisschen wie schnell man sich aus dem Tritt bringen lässt, ne? Was Änderungen angeht. Wir sind da natürlich sehr resistent als iOS-Entwickler. Da können sie das ja um den Kopf stellen, das System, und wir können es immer noch quasi bedienen, weil uns das immer alles logisch erscheint. Ne? Wie gesagt, tolle Zahl, zeigt auch wieder für uns Entwickler sehr positiv, weil du kannst immer relativ gut neue Systeme verwenden. Finde ich. Das ist sehr vorteilhaft. Ja. Ja, und was das Sicherheitsthema und Privacy-Thema angeht, sowieso auch für den Nutzer, denn wenn du so eine hohe Update-Rate hast, hast du auch immer eine gute Sicherheitsabdeckung. Das ist wirklich vorteilhaft, ne?
Genau, richtig. Schöne Sache. Ist natürlich auch wieder ein bisschen vorteilhaft, dass sie mit iOS 14 keine Geräte abgeschnitten haben. Deswegen gehen da natürlich auch sehr viele dann auf die aktuelle Version. Ne, wenn sie da jetzt viele Geräte abgeschnitten hätten, dann hätten sie halt eben dann auch viele Leute auf der alten Version behalten. So ist das ja in der Vergangenheit auch schon mal stark zu sehen gewesen. Aber das war ja jetzt nicht der Fall. Deswegen haben wir auch so gute Zahlen erreicht.
Ja, ne? Da wird interessant sein, ob 15 das wieder macht.
Genau, ja. Beziehungsweise, weil halt eben wieder was abgeschnitten wird. Ne, das wird ja halt eben immer wieder mal gemacht. Ist ja jetzt dann zweimal nicht gewesen, ne?
Ja, 13 meine ich auch nicht. 13, 14 hatten beide keinen Abschnitt.
Genau. Ja. Gut. So, wo wir schon bei Zahlen gewesen sind, noch was zu Podcasts. Da musste ich natürlich auch hinlesen. Und zwar hier, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Podcast-Service-Anbieter, Amplify Media.
Ja, irgendwo habe ich die schon mal gehört, ja.
Genau. Die berichteten hier von der Summe der Podcasts, das muss wohl Apple in einer Presseerklärung auch letztlich irgendwie mal rausgehauen haben. Das ist irgendwie an mir vorbeigelaufen, aber dass Apples Podcast-Datenbank jetzt 2 Millionen Einträge hat. Also 2 Millionen registrierte Podcasts in deren Datenbank. Und an der Stelle hat sich jetzt Amplify Media da mal hingesetzt und hat sich diese Zahlen mal ein bisschen genauer angeschaut. Und das fand ich so faszinierend, dass ich dachte, ich muss das hier mal einmal kurz wiedergeben. Und zwar haben sie gesagt, von diesen 2 Millionen Podcasts, 26% von diesen 2 Millionen haben als Podcast nur eine Episode. Also schon mal eine Hausnummer, ne? 26%.
Schon irgendwie traurig.
Haben nur eine Episode. So, und dann 44% haben weniger als 4 Episoden. Also 1 bis 3. Ne? 44%. Das sind Hausnummern bei 2 Millionen Podcasts, ne?
Ja.
So. Und dann haben sie halt eben so ein bisschen gerechnet mit dieser Realisation, dass das irgendwie alles Leichen sind. Ja. Haben sie dann mal ausgerechnet und sind dann auf 880.000 ernstzunehmende Podcasts gekommen. Mit ernstzunehmend ist dann gemeint 4 Episoden oder mehr. Und dann haben sie sogar nochmal das nochmal ein bisschen was erweitert und haben gesagt, wenn wir mal 10 Episoden annehmen, dann haben wir sogar nur noch 720.000 Podcasts. Wobei da jetzt so eine Grenze ist, wo das auch schnell mal verschwimmt, weil es gibt vielleicht ja jetzt nicht so nicht immer nur so dauerlaufende Podcasts wie wir. Ja, dauerlaufend kann man bei uns jetzt noch nicht sagen, aber halt eben so welche, die regelmäßig veröffentlichen und viel veröffentlichen. Ne? Da haben wir natürlich jetzt ganz gut was angesammelt schon in dem einen Jahr. Aber es gibt natürlich auch Podcasts, die jetzt irgendwie nur einzelne tolle Sachen bringen. Ist ja auch vollkommen okay, sowas habe ich auch zum Teil abonniert. Ne? Irgendwie so Interview-Podcasts oder sowas, die jetzt irgendwie dann nur hochkarätige Interviews bringen wollen und dann halt eben auch irgendwie nur 5 oder 6 in ihrer Lebenszeit schaffen. Ne? Aber das ist halt eben dann auch schon mal schönes Zeug. Das ist nicht unbedingt schlecht und deswegen kann man das also so oder so rechnen. Aber ist schon faszinierend, wie unterschiedlich diese Zahlen sind, wenn man hört 2 Millionen, ne, und dann so 880 bzw. 720.000 ernstzunehmend. Ne, das ist ja dann schon mal deutlich weniger. Und wir sprechen natürlich von weltweit, das sind ja dann Podcasts für alle Sprachen und so weiter. Das ist also schon mal die eine Erkenntnis gewesen. So, und dann hat sich dann jemand anderes hingesetzt, das ist hier James Critland von podnews.net gewesen, halt eben auch eine Webseite, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und der hat sich das jetzt nochmal angeschaut und hat geguckt, woher kommen denn diese Ein-Episoden-Podcasts, die sie da ja so verstärkt gesehen haben. Und hat dann gesehen, dass 63% von diesen Ein-Episoden-Podcasts von Anchor FM kommen. Habt ihr das schon mal gehört?
Ja.
Nee. Okay, ich habe es mir mal angeschaut. Anchor FM ist von Spotify eine App, die dir das ermöglicht, einfach die App zu installieren und dann einen Podcast einzustellen. So, und dann kannst du da, richtest du quasi im Setup-Prozess von der App, richtest du schon deinen Podcast ein und nimmst dann, sie nötigen dich quasi auch schon dazu, die erste Folge aufzunehmen und veröffentlichen das übrigens auch automatisch bei Apple. Dankeschön. Mhm. Sehr großzügig. Und jetzt ratet mal, wo die ganzen Ein-Episoden-Podcasts herkommen. Ne? Also, wie gesagt, 63% von diesen Ein-Episoden-Podcasts, die wir ja eben gehört hatten, sind 26 auf Apples Plattform, kommen von Anchor FM und dann nochmal 16% von Spreaker. Das ist so quasi ein Konkurrenzprodukt von iHeartRadio, da gehören die dazu. Das ist so ein amerikanisches Ding, das kenne ich jetzt auch nicht weiter. Spreaker ist, glaube ich, ich meine, ich hätte mir das damals mal angeschaut, als wir uns nach Podhosting-Anbietern angeschaut haben. Ich glaube, das ist so ein Anbieter, der im kleinsten Tier kostenlos ist, wo man dann auch quasi direkt irgendwie Sachen online stellen kann, wenn man sich da angemeldet hat. Müsste ich aber jetzt auch nochmal nachgucken. War nicht so unsere erste Auswahl. So bei den Deutschen ist dann so ein Thema wie DSGVO und sowas wichtiger. Ja, das ist immer so ein bisschen was ein Problem hier. Gut, so, also wie gesagt, 63% Anchor FM, 16% Spreaker und damit haben wir ja schon, 80% fast von diesen Ein-Episoden-Podcasts schon zusammen. Und da wird es dann bestimmt noch ein, zwei andere Anbieter angeben, die den Rest verschuldet haben. Und dann ist das natürlich naheliegend.
Ne? Aber ist natürlich auch ein guter Service, ne? Für die Leute, die gern mal so mit Podcast anfangen möchten, ist ja praktisch ein Full-Service-Dienstleister, diese Anchor FM. Mhm, da kannst du ja praktisch relativ einfach deinen Podcast einrichten. Und da sind mit Sicherheit ganz, ganz viele, die das einfach nur mal ausprobieren wollten. Und ja, dadurch entsteht sowas, ne?
Also grundsätzlich kann ich sowas jetzt auch nicht verteufeln. Ich finde das eine gute Idee.
Nicht ganz so gut aus.
Ne, dass die Verfügbarkeit von sowas so toll ist. Ich hatte mir Anchor FM tatsächlich zum Beispiel auch angeschaut, als wir letztes Jahr vorm Starten rund geguckt hatten. Hatte mich dann aber dagegen entschieden, weil das für mich so kleines bisschen nach Locked-In-Syndrom rief. Ne? Auch wenn die halt eben dann sich dann automatisiert zum Beispiel bei Apple mit dem Podcast registrieren und so. Wir haben das lieber manuell gemacht und dann einen Hoster benutzt, wo man das eintragen konnte, den eigenen Account, ne? Sodass wir da vollen Zugang und so weiter zu haben. Also das ist halt eben dann so eine Sache für sich, aber das kann man auch im Nachhinein machen. Man kann dann da auch die Ownership claimen bei Apple und solche Geschichten. Also das ist nicht alles jetzt irgendwie Hopfen und Malz verloren, wenn man da jetzt irgendwie bei Anchor FM starten würde, einen Podcast zu machen. Dann umziehen kann man halt eben immer noch, ist halt eben nur aufwendig dann an der Stelle, wenn man dann tatsächlich mal umziehen möchte. Aber ansonsten ausprobieren. Ne? Also ich persönlich kann an der Stelle ja jetzt auch immer nur sagen, wir mussten das, glaube ich, auch ausprobieren, bevor uns klar wurde, dass wir ein bisschen was häufiger mal was machen wollen.
Ja, das stimmt, ne? Ja.
Ja, klar. Ne?
Und ja, ne, das weiß ja jetzt auch bei uns keiner. Wir haben ja auch Probeaufnahmen gemacht vorher. Ne? Also wir mussten dann auch mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen, für anderthalb Stunden hier zu quaken und uns nicht um Kopf und Kragen zu reden die ganze Zeit und solche Geschichten, was man sich halt eben so vorstellt, ne, wenn man meint, sowas mal auszuprobieren. Ja, und klappt aber, wie man merkt.
Ne? Okay. Definitiv, gut. Ja.
Ja, aber wir schweifen ab. Also, wenn das interessiert, ruhig mal NKFM ausprobieren. Vielleicht habt ihr ja dann hier noch eine Corona-Beschäftigung mehr. So, als Empfehlung gleich mitnehmen. Auch gleich die ein Episoden-Podcast was hochtreiben noch. Oder auch zwei oder drei machen. Sorry, ich mache jetzt Schluss. Okay, so.
Mach nicht noch mehr Konkurrenz hier.
Aber so viel zu Podcasts, geht gleich mit einem weiter. Das ist gut sortiert, Daniel. Kara Swisher hat einen Podcast bei der New York Times. Wusste ich nicht, die macht irgendwie viele Podcasts. Den hatte ich jetzt noch nicht auf dem Radar gehabt. Nennt sich Sway Podcast. Ich weiß gar nicht, wie das übersetzt wird. Heißt das Schwingen oder sowas?
Gute Frage, ja.
To sway, to wiegen, ja, genau. Mhm. Also der Wiegen-Podcast, ja, gut. Also manchmal lässt man sich tolle Namen einfallen. Aber Kara Swisher ist ja so bekannter Name in der Branche. Die hat ja auch immer, wie hieß der, All Things D, oder wie hieß die Konferenz, die sie gemacht hat mit dem Herrn zusammen, dem Älteren, der auch dieser bekannte Journalist war, der den Apple auch immer wieder gerne zitiert hat, Mossberg.
Ah, ja.
Die zwei zusammen, die haben ja diese Digitalkonferenz gemacht, wo dieser legendäre Showdown Jobs gegen Gates gewesen ist, zum Beispiel. Ach, ja. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Oder auch die anderen Interviews, wo Jobs auf diesen roten Lederstühlen gesessen hat. Die kennt bestimmt die Ausschnitte alle. Mhm. Und die sind bekannte Leute. Und ja, also Kara Swisher, wie gesagt, hier jetzt im Sway-Podcast hat Tim Cook interviewt. Bisschen kürzer, als ich mir gewünscht hätte. Es ist nur eine halbe Stunde lang. Aber halt eben so einen richtigen schönen kleinen Podcast. Ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht wirklich gehört. Ich habe nur mal kurz reingehört. Aber wird sich bestimmt lohnen. Ich mag das ja, so die Leute so aus dem Nähkästchen reden zu hören. Mal ab und an werde ich mir auf jeden Fall mal noch anhören. Link natürlich in den Shownotes, könnt ihr euch mal anschauen. Tim Cook an der Stelle, eine Sache, die, also er erzählt über viele Sachen natürlich, viele Sachen, die ihn auch bewegen, unter anderem natürlich Datenschutz und ich weiß nicht, er hat da natürlich wieder irgendwelche Fragen zu bekommen und solche Geschichten, aber letzten Endes halt eben ein schönes, breit gefächertes Interview, wie es hieß. So, und eine Sache, die da so ein bisschen was hervorgestochen ist, das ist die Frage gewesen, wo er sich in 10 Jahren sieht. Und auf diese Frage hat er dann gesagt, nicht mehr bei Apple. Und das ist natürlich interessant, weil er scheint also einen Plan zu haben. Er wollte dann keine Details sagen, natürlich nicht, weil das hätte eventuell an der Börse so gemacht. Ich habe nach unten gezeigt. Also das kann böse enden, sowas, aber ne, deswegen hat er sich da ganz, ganz vorsichtig gegeben und hat auch keinen Fall die Nachfolgethema angesprochen und so weiter, aber er hat gesagt, er sieht sich also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr als CEO bei Apple in 10 Jahren.
Ne? So. Ja gut, der ist auch nicht mehr der Jüngste, er ist auch schon lange da und irgendwann, wie sagt man so schön, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und deswegen, ja. Also.
Also, wenn es am schönsten ist, jetzt, also man muss vielleicht den Kontext ein bisschen herstellen. Beziehungsweise, lass mich gerade erstmal so sagen. Der erste Moment, als ich das gelesen habe, ist so, erstmal so schlucken und nachdenken. So, naja, gut, hoffentlich läuft ja schon ganz gut. Ne? So, hoffentlich bleibt uns noch was erhalten. Und dann dachte ich halt eben auch so, wie du gerade sagtest, so, ja, wie lang macht er das jetzt denn und wie alt ist er? Und dann habe ich das auch extra mal nachgeguckt. Also er hat jetzt am 24. August ist er 10 Jahre offizieller Apple CEO. Er hat ja vorher schon ein bisschen Steve Jobs noch interimsmäßig vertreten. Also eigentlich ist er schon ein bisschen länger in die Richtung unterwegs gewesen. Aber offiziell ist er dann im August 10 Jahre CEO gewesen oder wird er gewesen sein. Er wird jetzt gegen Ende des Jahres wird er 61. So, das heißt also, es könnte schon sein, dass er irgendwie darauf zielt, mit 65 dann in Ruhestand zu gehen oder langsam ein Face-Out zu machen oder irgendwelche Geschichten in der Richtung. Und das klingt dann plötzlich gar nicht mehr so absurd. Genauso wie du gerade sagtest, ja. Sascha.
Es waren doch einige Führungskräfte, die so mit Anfang 60, Mitte 60 dann wechseln, ne?
Ja, ne, also hier, Phil Schiller ist ja ungefähr gleich alt, ne, der hat ja jetzt also quasi dann mit 60 da den Cut gemacht und macht ja jetzt aber ja noch Special Projects, ne, das ist jetzt bei einem CEO nicht zu erwarten, dass der dann so drin bleiben wird, nehme ich mal an, aber ja, ich könnte mir halt eben vorstellen, dass er da jetzt bis 65 macht und dann irgendwie eine fließende Übergabe macht oder sowas. Ja. An der Stelle übrigens dann interessant auch mal zu gucken, das habe ich leider nicht aufgeschrieben, aber ich hatte dann noch einen Artikel gelesen, wo sie die Senior Vice Presidents sich angeschaut haben und geguckt haben, wie alt die denn alle sind. Und faszinierenderweise sind die ja auch alle recht alt. Ne? Also die liegen alle so im Bereich zwischen, was war das jetzt? So, ich glaube 56 und 61 dann auch. So, und das heißt also, in 10 Jahren, mal angenommen, Tim Cook würde das ausreizen, sind die eigentlich auch schon kurz vor der Pensionierungsgrenze. Das heißt, im Prinzip ist der ganze Kader, den die als Senior Vice Presidents momentan haben, überaltert. Ist euch das schon mal bewusst geworden?
Nee.
Ja, dass dieser ganze Kader irgendwie in 10, 15 Jahren weg ist? Das ist schon faszinierend.
Das ist wirklich Wahnsinn. Aber kommt euch das denn auch wie 10 Jahre vor? Also irgendwie kommt mir das gar nicht so lang vor, dass Tim Cook schon 10 Jahre...
Nee, auf gar keinen Fall. Also das kommt mir viel kürzer vor, ja. Da hast du recht. Also es kommt mir auch viel, viel kürzer vor. Und aber sie scheinen es ja zu sein, die 10 Jahre. Und wie gesagt, er wird nicht jünger und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der muss ja auch ein bisschen an sich denken, ne?
Ja, klar. Nee, also ich bin ja auch der Letzte, der jetzt irgendwie will, dass die da bis in die 70 hineinsitzen und vor sich hintattern. Da sollen sie bloß aufhören und sagen, solange es schön ist. Ne? Also das ist ja auch gut so. Ne? Und Geld genug haben sie. Ja,
genau.
Irgendwann werden die dann auch mal einen Schlussstrich machen wollen. Das ist ja auch okay. Und so viel, wie die da irgendwie ihren Job lieben mögen, ja, ich würde auch irgendwann in Ruhestand gehen wollen, auch wenn ich in so einer Position wäre. Und du bist ja nicht aus der Welt. Du kannst ja dann von mir aus auch noch Special Projects machen oder sowas.
Ja, oder also genau, entweder das und man darf auch immer nicht vergessen, ey, der Job ist auch echt anstrengend, ne? Also da siehst du ja auch, wie er gealtert ist in der Zeit. Also das ist schon eine harte Nummer auch, ne? Du hast da viel Verantwortung. Ich glaube, du hast viel schlaflose Nächte zum Teil.
Er ist vielleicht auch gealtert, weil er 10 Jahre älter geworden ist.
Ja, okay, klar. Ja, das auch, logisch. Aber du weißt, was ich meine. Das ist halt, das ist schon anstrengend und ganz ehrlich auch, ey, wenn du nicht musst, ich meine, der muss ja nicht aus Geldgründen mehr, der muss sonst was nicht, er muss auch irgendwo mal ein bisschen noch sein Leben genießen. Ich weiß gar nicht, hat er einen Mann, ist er verheiratet, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher.
Lebensgefährten, glaube ich, das ist alles, was man mal erfahren hat.
Okay, und da wünscht man ihm ja auch noch eine schöne Zeit und sowas. Und man muss ja auch adäquaten Nachfolger finden und auch das ist ja nicht mal eben gemacht. Also Apple CEO, das muss ja auch der mit dem richtigen Spirit sein. Das hat man ja auch damals bei Tim gesagt, das muss ja irgendwie passen und kann er das? Und er ist ja nicht Steve Jobs und dreimal Konjunktiv. Und dann hat es ja doch alles ganz gut geklappt. Und klar wurde Apple erstmal 20 Mal totgesagt. Aber letztendlich vergisst man ja auch, dass nicht der CEO alleine Apple in die Zukunft führt. Natürlich trifft er die Entscheidungen irgendwo, aber es, da sind ja noch eine Menge intelligenter, schlauer Köpfe. Und ja. Ja, also wird natürlich auch spannend, wer kommt danach, ne? Also das muss man ja auch sagen. Und
ja, vor allen Dingen, wenn du das auf alle SVPs ausweitest, ne? Das, die SVPs, das ist ja diese legendäre Runde, wo immer wieder von gesprochen worden ist, Ritter der Tafelrunde quasi, ne? Also die Leute, die sich immer zusammentreffen, die Prototypen anschauen, die gemacht worden sind, ne? Sich Prototypen Software anschauen und dann halt eben letzten Endes dann gemeinsam hier Produktentscheidungen und sowas treffen, ne? Und die sind halt eben einfach, die haben sich zusammengetroffen nach dem Aufkauf von Next und Steve Jobs, ne? Der hat die zusammengeholt und die sind ja mit Ausnahme von Ive und Forstall sind die ja quasi unverändert bis heute, ne? Und also jetzt da der, weiß ich, einer ist dazugekommen, Jeff Williams oder wer ist dazugekommen? Oh, müssen wir jetzt auch nochmal gucken, aber es ist auf jeden Fall sehr viele von den alten Leuten von damals quasi, ne? Die immer noch an dieser Position sind. Hier, Phil Schiller und so weiter, ne? Die einfach seitdem da gewesen sind. Ne? Das ist jetzt der Erste, der aus dieser Linie ausgestiegen ist, außer Scott Forstall von den Alten, meine ich jetzt. Ne? So, und letzten Endes schon erschreckend, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Leute, die das Ganze seit Jahrzehnten leiten, bald alle wegdiffundieren werden. No? Also ja, da müsste sich, glaube ich, was einfallen lassen, das wollte ich damit sagen.
Ja, genau, also das ist also eine Sache, wo ich sagen muss, das kann natürlich auch gefährlich sein. Du musst natürlich auch die passenden Leute, die dich ersetzen, die den richtigen Spirit haben. Wir wissen selber, Apple hat einen ganz eigenen Spirit, wie gearbeitet wird, die das mitmachen. Da kann natürlich, also ich hoffe natürlich schwer, dass da nicht, ich sage jetzt mal, zu sehr auf dem Job gegluckt wurde und gesagt wurde, nee, ich bleib noch. Ich hoffe, sie haben sich da adäquate Nachfolger herangezogen, die das gut übernehmen. Ja.
Ja, also in den letzten Jahren haben sie es ja jetzt auch relativ gut gemacht, dass sie auch schon die Vice Presidents ohne Senior, also die Linie drunter, schon mit guter Sichtbarkeit versehen haben. Überlegen wir uns mal solche Namen wie hier Dan Riccio oder Johnny Scrooge oder wie er gesprochen wird, ne? Der Hardware-Chef.
Ach so, ja.
Chip-Chef und eine ganze Handvoll, ne? die da ja noch immer auch in den Veranstaltungen jetzt unterwegs gewesen sind, was ja auch gut ist. Ne? Sie haben das ja mit Absicht diversifiziert nach Steve, damit sie nicht mehr diese One-Man-Show-Geschichte hatten, wodurch dann alles implodiert, also implodieren hätte können. Sie haben es ja recht gut aufgefangen. In dem Sinne von außen, von dieser Außendarstellung haben sie das jetzt in der letzten Zeit schon sehr aktiv gemacht, ne? Dass Tim nur derjenige ist, der kommt und sagt, ja, welcome, ne? Und dann gibt er weiter und die anderen erzählen dann die wesentlichen Sachen.
Genau, ich finde es ja auch im Grunde nett, also dass die Leute, die den Kram auch vielleicht gemacht haben, mit dran gearbeitet haben, dann auch vorstellen dürfen, so als, ich sag jetzt mal, ein bisschen als Lorbeeren irgendwo, ne, finde ich ja eine super Sache. Ich finde, das gehört sich auch irgendwo so. Ja, also generell ist das ja schon, finde ich, alles richtig soweit. Aber wie gesagt, das wird schon spannend, wenn die ganze Führungsriege wechselt jetzt nach und nach. Ja, mal sehen, wie das wird.
Genau. Hoffentlich haben sie da auch eine Nachfolgeregelung sich überlegt. Aber
das kann man nur hoffen,
ja. Ehrlich gesagt, ich glaube ja nicht, dass sie da so blind reinlaufen, ne? Denn durch den doch sehr ungeplant schnellen Weggang von Steve werden sie damals schon ihr Teil gelernt haben. Also Tim vor allen Dingen, nehme ich mal an, auf jeden Fall gelernt haben.
Das denke ich im Grunde.
Ja, und ich glaube auch, Steve Jobs hat die darauf vorbereitet. Ne?
Also, ja, intern, ja.
Ja, klar. Also da wird er mit Sicherheit schon die Weichen gestellt haben, wie das abzulaufen hat.
Ja, es war halt eben nur sehr schnell. So schnell konnte man kaum noch was machen. Ne? Und
den Krebs hat er ja schon länger gehabt, ne?
Ja, aber nicht den also man hat ja am Anfang noch gedacht, man hat ihn besiegt und dann kam er ja wieder und dann war es dann sehr schnell zu Ende, so wie das bei Krebs oft ist.
Ne? Ja, also ich glaube aber schon, dass er da schon einige Sachen.
Ja, klar, aber es war halt eben für die Verhältnisse von so Nachfolgeregelungen und sowas war das alles zu schnell. Sie haben das also wahrscheinlich noch gemacht, aber halt eben dann auch so gerade mal so die Kurve bekommen wahrscheinlich. Ne? Und ich nehme aber jetzt auch mal an, dass jetzt jemand wie Tim Cook, der das dann halt eben dort miterlebt hat vor 10 Jahren, halt eben dann auch gesagt hat, das passiert mir nicht. Ne? Und deswegen auch bestimmt angefangen hat, öffentlichkeitswirksam dann diese ganzen Leute zu platzieren, die er da jetzt immer bringt. Ne? Diesen ganzen Kader von Vice Presidents und Senior Vice Presidents ja letzten Endes aktiv verwendet in den Präsentationen, ne, damit die halt eben FaceTime bekommen und damit Apple halt eben eine Gruppe von Leuten ist und nicht eine Person. Ne? Das ist ja an der Stelle genau richtig gemacht worden. Ich vermute, das ist das, was Steve schon mit angestoßen hat. Ne? So im Sinne von, machen wir das einfach in Zukunft nicht mehr so. Das ist ja fast schon naheliegend. So, und dann kommt man halt eben hoffentlich auch auf die Idee, sich über die Nachfolge dann Gedanken zu machen.
Ja, also wie gesagt, ich denke auch nicht, dass sie da völlig überrascht sind. Falls Apple noch wen braucht, ich wäre verfügbar dafür. Und
ja, es hieß ja, Externe würden auch evaluiert. Ich bewerbe mich auch.
Ja, also wobei ich schon sagen muss, den Apple-CEO-Posten würde ich mir vielleicht nicht ganz zutrauen, aber.
Ja, also.
Aber Craig könnte ja aufrücken, nicht schlimm sein.
Komm, wir machen das zusammen.
Ja, genau, die Apfelnerds
Doppelspitze.
Das wäre es noch, ja. Dann hätten wir auf jeden Fall immer die Top-News, definitiv.
Dann hätten wir keinen Podcast mehr.
So ein Scheiß, wir müssten den Podcast einstellen. Definitiv. Nee, dann. Sorry, Tim, das können wir nicht machen.
Ja. Wir laden dich aber gern mal ein.
Genau, du darfst auch gerne bei uns mal ein Interview machen. Wir machen auch gerne 2,5 Stunden mit dir.
Ja, definitiv. Auch 4, auch 10.
Egal. Ja, genau. Wir machen ein ganzes Jahr nur Folgen mit Tim Cook.
Folgen mit Tim, ja. Genau. Ein Jahr mit Tim, das wär's, ja.
Großartig.
Ja, nächstes Thema. Ja, Google hat jetzt alle seine iOS-Apps mit Privacy-Labels
versehen.
Finally.
Ja. Wollen wir nicht mehr ganz, ganz zu viel machen. Darüber haben wir jetzt schon 1000 Mal drüber geredet. Aber genau. Es ist ja jetzt, was das jetzt mal an allem, was dran steht.
Ja, richtig. Sie haben jetzt mit Google Fotos, war glaube ich das letzte, haben sie jetzt tatsächlich alle ihre Apps einmal durchaktualisiert. Letztlich hatten wir ja noch überlegt, ob es alle gewesen sein mögen. Nein, es waren nicht alle, es waren nur so die großen 2, 3 gewesen. Und jetzt haben sie wirklich alle durchaktualisiert. Hat sich dann doch jetzt noch eine Weile gezogen, wenn wir uns nochmal daran erinnern, dass das im Oktober aktuell gewesen ist. Ne? Also als die iPhones gekommen sind.
Ja, schon, ja.
Ja, schöne
verwunderlich, Sache.
Verwunderlich,
ne?
Mhm, genau.
Ja, genauso verwunderlich. Irgendwie das nächste. Ich weiß auch nicht wieso, aber LG gibt im Smartphone-Markt auf. Also, die stellen den Vertrieb zum 31. Juli ein. Mhm. Ich habe mir schon gedacht, mein LG ist ja nicht irgendwer.
Ja, richtig, genau. Normalerweise sprechen wir jetzt selten über solche Firmen, weil halt eben Android-Phone-Anbieter und nicht so ganz das, was wir hier behandeln. Aber ich fand das auch so außerordentlich, dass so eine große Firma das aufgibt. Und das war da, dass ich auch dachte, wir sprechen mal einmal kurz drüber. Vor allen Dingen, also erstens LG ist ja so ein Komponentenhersteller, ne? Also so auch wie Samsung, die machen Komponenten, die machen Displays vor allen Dingen und ich muss jetzt nochmal gucken, was die sonst noch so machen, aber Displays ist ja eine so der ganz großen Sachen, wo LG groß ist und das heißt also, diese LG Electronics, die gibt es auch weiterhin, aber den Smartphone, also die eigenen Smartphones stellen sie halt eben ein, ne? Und das ist schon so ein bisschen wehmütig in dem Sinne, weil gerade so Hersteller, die ihre eigenen Komponenten auch fertigen, sind für mich immer was Besonderes. Ne? So, und schon ein bisschen was erschreckend zu sehen, dass die dann 4,4 Milliarden Dollar Verlust im vergangenen Jahr gemacht haben. Natürlich ist das nicht sustainable, vor allen Dingen hatten sie auch vorher mehrere Jahre schon Verlust gefahren und logischerweise ziehen sie da jetzt einen Schlussstrich und steigen aus. Dazu muss man da noch sagen, Sie haben keinen Käufer für die Sparte gefunden. Das heißt also, die Sparte wird jetzt abgewickelt. Und sie betonten an der Stelle nochmal, wie incredibly competitive diese Branche doch sei. Und dass das deswegen jetzt zu Ende geht. Mir sind die immer als ein guter Name in Erinnerung gewesen, auch wenn ich jetzt die Smartphones von ihnen nicht gekauft habe. Aber wäre jetzt so eine von den Marken gewesen, die ich mir angeschaut hätte, wenn ich jetzt ein Android-Phone hätte kaufen wollen. Aber.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich fand, sie haben immer eigentlich ganz vernünftige Produkte gehabt. Und ja, schade ist es schon. Also, es ist, ja, es betrifft mich jetzt nicht, aber wie du sagst, man nimmt es halt mit. Und ich finde, es ist halt schon beeindruckend, wenn so ein Unternehmen wie LG sagt, okay, wir haben nicht in Anführungszeichen, sondern sagt, wir geben auf. Geht nicht.
Genau. Schon spannend. Jo.
Ja.
Ja, in dem Sinne, Android-Markt, auch wenn er competitive ist, wird doch, glaube ich, ein ganzes Stückchen kleiner ohne LG. Ja,
verdichtet sich da, werden auch einige noch sterben.
Ja, ob es da jetzt so eine Konsolidierungswelle geben wird, wie man das oft hört in solchen Branchen, wenn die dann ein bisschen älter werden, meine ich, ne? Also, wo dann ja dann irgendwie die Aufkäufe so durchschwappen und so.
Na gut, ich meine, du merkst das ja auch schon bei Apple, ne? Die Sättigung ist da. Es hat fast jeder ein iPhone oder es hat fast jeder ein Mobile Phone. So, und von daher wird der Markt natürlich auch kleiner.
Ja, aber Sättigung in dem Sinne hat man ja eigentlich im Smartphone-Markt nicht, weil kontinuierlich ja immer Geräte alt werden und dann neu angeschafft werden.
Ne? Ja,
aufgrund dessen, dass die ja so viel benutzt werden und am Körper sind, altern die halt eben auch schneller als zum Beispiel ein Fernseher oder so.
Ja, aber trotzdem werden nicht so viele nachgekauft. Also, die Leute haben ja nicht alle so viel Geld, dass die wirklich jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen können. Die nutzen das schon mehrere Jahre und irgendwann ist der Markt halt.
Ja, aber mehrere Jahre. Jetzt guck dir mal einen Fernsehmarkt an. In den 80ern hat man alle 20 Jahre einen Fernseher gekauft. Okay, heute macht man das deutlich häufiger, weil sie mehr Innovation auch in dem Bereich drin haben, auch wenn das jetzt wieder ein bisschen nachlässt bei den Fernsehern, wo 3D und so wieder out sind, aber letzten Endes und die Smartphones, die haben das, sind doch so mit eine in der Kategorie drin, die regelmäßig ausgetauscht werden in Lebenszyklen, die sich andere Branchen wie zum Beispiel eben Fernseher nur wünschen können.
Ja, das stimmt, aber ich denke, LG hat dann vermutlich ein anderes Problem. Ich denke, also LG hat ja immer hochwertige Produkte normalerweise halbwegs gebaut. Und ich glaube einfach, sie konnten dann einfach in diesem Billo-Markt, den es halt nur mal bei Android gibt, ihren Standpunkt nicht halten. Also ich glaube, sie haben einfach den Absatz dann nicht hingekriegt. Ich glaube, da ist dann Samsung mit ihren Premium-Produkten eher dran gewesen. Da haben die Leute sich eingeschossen. Das war so irgendwie so eine Marke. Ich habe das neueste Galaxy oder sowas. Und ich glaube, da konnte dann LG seinen Markt nicht finden. Ne? Also sie wollten keine Billigprodukte, also ultra billig bauen und sie konnten halt teure Produkte nicht absetzen. Ich glaube, das ist dann, weil da musst du ja konkurrieren mit Xiaomi und was es da nicht alle gibt. Da kriegst du ja dann so super Handys mit 100 Megapixel für 300 Euro hinterhergeschmissen. Und und da interessiert es halt kaum einen im Android-Markt, dass du dann für ein paar Mark mehr eigentlich was qualitativ viel Besseres kriegst. Ne? Also da geht es, glaube ich, viel mehr um den Preis im Android-Markt als jetzt bei uns. Das ist ja, halt das Thema.
Man hat ja tatsächlich nicht umsonst gesagt, dass Apple den Großteil der Gewinne aus dem Smartphone-Markt abschöpft. Ne? Das ist ja auch so eine Hausnummer, die man schon mehrfach immer gehört hat. Was natürlich dann im Umkehrschluss bedeutet, dass tatsächlich diese Hersteller alle nicht viel Gewinn machen. Und Samsung wird da wahrscheinlich noch der größte von sein.
Ja, ne? Klar.
Gewinntechnisch.
Also das ist halt das Problem. Billig, billig, billig funktioniert dann nur über Masse. Und wenn die Masse nicht machst, machst du ein Problem. Und das sieht man ja auch an den Stores, ob jetzt der Android, wie heißt der nochmal?
Play Store.
Ja, genau. Oder der App Store, du siehst ja, die Umsätze sind im App Store 1000-mal besser. Da ist die Leute sind einfach gewillter, auch mal Geld auszugeben. Und jetzt sagen natürlich böse Zungen, ja, die iOS-Nutzer, die sind auch alle reich. Das ist in meinen Augen Quatsch. denn ich bin nicht reich. Ich kaufe trotzdem ein iOS-Gerät. Natürlich bin ich auch nicht arm, aber es sind ja auch nicht alle Android-Nutzer arm.
Aber statistisch stimmt das schon. Ich kenne das auch von allen meinen bisherigen Arbeitgebern, also bei allen größeren Apps, die ich betreut habe, da ist das immer so gewesen, dass statistisch gesehen die Apple-Gerätenutzer deutlich besser gestellt sind, was finanzielle Sachen angeht, wie auf der Android-Schiene. Am Anfang war das, glaube ich, noch viel deutlicher als heute. Es hat sich ja etwas angeglichen. Aber das war damals auch immer so, dass irgendwie die iOS-Leute dreimal mehr Geld ausgegeben haben als die Android-Leute auf Plattformen.
Die geben mehr Geld aus, genau. Aber ich glaube nicht, weil die iOS-Nutzer grundsätzlich wirtschaftlich oder privat besser gestellt sind, sondern weil auch ein bisschen eine andere Philosophie herrscht. Leute, die so ein iPhone gekauft haben, haben ja grundsätzlich schon mal sich entschieden, ein teures, hochwertiges Produkt zu kaufen und auf Qualität zu setzen in gewisser Hinsicht und nicht krass nur auf den Preis zu achten. Ne? Und so jemand ist auch eher gewillt zu sagen, okay, ich gebe auch mal für eine App was aus, für 2 Euro oder sowas, ne? Als wenn du sowieso schon anfängst, alles günstig zu machen, dann ist der Play Store noch ganz anders aufgebaut. Der hat ja super viele Kopien und Nachmachen. Und ich glaube, das ist dann am Ende der Teufelskreis, um da Geld zu verdienen. Also den ich schaff's. Das ist so meine Meinung.
Ich meinte aber jetzt auch nicht nur in den App Stores, sondern allgemein.
Ne? Ja, nein, also, ich verstehe schon, was du meinst. Auch in Online-Shops geben iOS-Nutzer mehr aus. Nee, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, dass halt alles nur so ist, so von wegen, ja, die sind auch alle reich und die Android-Nutzer, das sind auch alles arme Schlucker.
Nein.
Das ist nicht so, sondern das ist einfach eine.
Das ist ja nur eine Hypothese, man kann es ja sowieso nicht beweisen.
Genau, also ich bin einfach der Meinung, das ist eine Philosophiesache. Ne? Also jemand, der ein iOS-Gerät kauft, gibt anders Geld aus.
Ja, genau, die Zahlungsbereitschaft, ne, das hattest du ja auch gerade schon angerissen, es scheint halt eben einfach mehr da zu sein und das war bei den Android-Nutzern am Anfang überhaupt nicht der Fall und ist halt eben jetzt so langsam auch so ein bisschen angestiegen in der letzten Zeit.
Gott sei Dank, weil ich muss ganz klar sagen, wer Qualität will, wer gute Apps haben möchte, wer gute Produkte haben will, die kosten nun mal Geld und man darf immer nicht vergessen, für billig, billig, billig und umsonst schraubst du irgendwann an deinem eigenen Gehalt, denn irgendwo kommt der Kreis ja auch zu dir zurück, dass du nicht vernünftig bezahlt wirst, weil das Endprodukt, was bei dir rauskommt und wenn es eine Dienstleistung ist, keiner bezahlen will und das ist ein Problem, deswegen macht das dieses Totsparen am Ende keinen Sinn. Ich rede nicht von Leuten, die sparen müssen, weil es wirtschaftlich nicht so gut ist. Das ist immer noch eine andere Nummer, aber es gibt ja auch Leute, die haben mehr als genug und wenn ich fuchsen auch durch die Gegend, kenne ich auch selber. Ja. Das ist dann manchmal auch, wie gesagt, immer so eine Sache. Muss jeder immer selbst entscheiden.
Richtig, so. Genau.
Ja, das nächste Thema ist deins.
ja gut, also tatsächlich mal ein kleines dem Programmieren angelegtes Thema, weil das so ein bisschen was eine Sache ist, die wir seit Jahren verfolgt haben, die jetzt hier zu einem Abschluss gekommen ist. Und zwar war das Gerichtsverfahren Oracle gegen Google. An der Stelle ging es darum, dass Oracle, das ist ja der derzeitige Besitzer von Java und den Patenten und Rechten, die dahinter stecken, weil sie ja Sun gekauft haben vor vielen Jahren. Und die haben ja Google verklagt wegen Android. Und das hat damit zu tun, dass Google ja damals mit Absicht quasi nicht das existierende Java-System lizenziert hat. Es gab da ja verschiedene Systeme, die man von Sun bzw. Oracle dann später eben zu der Zeit noch Sun lizenzieren konnte. Und das hätte aber halt eben Geld gekostet und sie wollten für Android ein lizenzfreies System haben. Das hat auch mit der Vorgeschichte von der Firma Danger zu tun. Das sind diese Leute, die dann später Google Incorporated gegründet haben und halt eben da vorher die Erfahrungen gemacht hatten mit Java ME und den doch sehr ordentlichen Lizenzgebühren für Java ME, die Sun damals genommen hat. Und da wollten sie halt eben von weg. Und deswegen haben sie dann quasi einfach die Schnittstellen von Java genommen. In diesem Fall dann hier jetzt von dem ganzen Java SE, also von der Standard Edition. Und haben im Prinzip ihr komplett eigenes System da drin, dahinter implementiert. Also ihre eigene Laufzeitumgebung, ihre eigenen Bibliotheken implementiert und so weiter. Das Einzige, was sie verwendet haben, das sind die Schnittstellendefinitionen, also die Deklarationen, wie der Softwareentwickler sagt. Also der Teil, der sagt, das ist eine Methode, die heißt ABC und die hat zwei Parameter. Der erste ist vom Typ Integer und der zweite vom Typ String. So, und das summiert sich jetzt bei so großen Paketen wie Java SE, summiert sich das zusammen in diesem Fall hier auf 11.500 Zeilen, von denen wir sprechen. No? Wohlgemerkt, nur diese Deklaration, also der Name der Methode, der Name der Parameter, der Typ der Parameter, der Typ des Return-Werts und das war es im Prinzip. No? Also die Schnittstellendefinition oder API, wie man halt eben heute dazu sagt. Und letzten Endes ging es jetzt bei dem Gerichtsentscheid, der halt eben seit vielen, vielen Jahren jetzt unterwegs ist, ging es darum, dass Oracle der Meinung war, dass diese API eine Schaffenshöhe hat. Ja, dass die also vom Copyright geschützt ist. Genauso wie übrigens normaler Source Code, der vom Copyright automatisch genauso geschützt ist wie alles andere, was Leute die Autoren sind, erstellen. Also Leute, die Texte schreiben, sind automatisch Besitzer dieser Texte. Zumindest jetzt hier im Deutschen ist das rechtlich so. Ne? Also wenn ich etwas schreibe, bin ich der Autor. Ich kann dann nur die Rechte, also ich bin der Autor und ich habe dann das Copyright. Und ich kann das zwar an Leute unterlizenzieren, aber ich besitze dieses Copyright unabdingbar. Ne? So, und versuchten die also jetzt anzuwenden auf diese Schnittstellen, die Google da an der Stelle benutzt hat. Wohlgemerkt absichtlich auch nur benutzt hat. Ne? Die wollten halt eben diese Lizenzgebühren vermeiden. So, und da sind sie halt eben jetzt uneinig gewesen. Oracle ist der Meinung, da müsste man kräftig Geld von denen für bekommen. Und da sprechen wir dann jetzt von sehr viel Geld, weil die ja dann der Meinung sind, dass jedes Android, was irgendwie auf den Markt gekommen ist, jetzt Geld wert ist. Und da kommt eine Menge zusammen, das kann man sich schon vorstellen. Oh ja. Da sprechen wir von richtig Milliardenbeträgen, die hohen Milliardenbeträgen, die, ich mag das gar nicht weiter beziffern, aber sehr, sehr viel Geld. So, und Google ist natürlich dann andersrum der Meinung, nur diese Schnittstellen haben keine Schaffenshöhe. Die Schaffenshöhe ist die Implementierung dahinter. Und da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Wenn man das jetzt sich aus Autorensicht an Seite anschaut, dann hat natürlich auch eine Sammlung von Methodenbezeichnern eine Schaffenshöhe. Aber man machte sich in diesem Bereich Sorgen darum, dass das ungünstig ausgehen könnte, wenn man das so rum entscheidet, rechtsmäßig. Ja. Das heißt also, wenn man sagt, dass nur die Schnittstellen eine Schaffenshöhe haben, dann könnten Firmen, die Schnittstellen besitzen, anderen Firmen, die eine kompatible Schnittstelle implementieren, um halt eben mit irgendetwas kompatibel zu sein, könnte man quasi verbieten, diese Schnittstellen zu benutzen, wenn man da ein Copyright drauf haben kann. Und damit würde man zum Beispiel Open-Source-Implementierungen, man denke mal an Mono zum Beispiel. Ne? Mono ist ja eine vollständige Open-Source-Implementierung von der .NET Runtime, also quasi der Laufzeitumgebung von Microsoft, die sie gemacht haben, nachdem sie kein Java mehr benutzt haben, haben sie ihren eigenen Kram gemacht. Und davon gibt es eine Open-Source-Implementierung. Da gab es zum Beispiel auch damals Diskussionen drum. Ne? Microsoft fand das nicht gut, dass die diese Laufzeit gemacht haben, weil sie hätten es lieber gehabt, wenn sie das vollständig unter ihrer Kontrolle haben. Und das war natürlich ein Projekt, was nicht unter ihrer Kontrolle war, aber da sie ja da nichts anderes gemacht haben, als die Schnittstellen zu nehmen und das zu implementieren, haben die zum Beispiel damals gesagt, naja gut, wir dulden das. So, und bei Google versus Oracle ist das halt eben genau andersrum. Da wurde dann geklagt und letzten Endes ist das jetzt durch die Instanzen gewandert und da sind auch sehr unterschiedliche Entscheidungen getroffen worden. Ich glaube, in einer erstinstanzlichen Entscheidung wurde Google Recht gegeben, dann wurde jetzt in einer weiteren instanzlichen Entscheidung vorher dann Oracle Recht gegeben und jetzt ist es auch beim US Supreme Court gelandet. Das ist ja dann die finale Entscheidung in den USA und tatsächlich, lange Rede, kurzer Sinn, hat Google jetzt Recht bekommen. Das heißt also, sie haben gesagt, dass das keine Schaffenshöhe hat. So, da kann man an der Stelle sagen, puh, ja, als Softwareentwickler, weil das ist nämlich jetzt genau das, jetzt haben quasi also diese Deklarationen keine Schaffenshöhe und man darf die also benutzen und kann nicht verklagt werden wegen der Nutzung von diesen APIs. Also API-Deklarationen. So, schöne Sache, finde ich. Also klar, man kann das so ein bisschen kontrovers sehen. Ihr habt das auch schon gehört, ne? Das mit den Autoren und so, das hatte ich ja eben schon gesagt. Es gibt da also auch Gründe, die für die andere Richtung sprechen. Aber letzten Endes, glaube ich, tut es der Softwareindustrie gut, dass diese Entscheidung jetzt so gefallen ist. Tatsächlich bin ich mal sehr zufrieden über so eine Entscheidung. Denn das ist jetzt halt eben Präzedenz. Jetzt wird da keiner mehr groß dran gehen. Und jetzt heißt es halt eben quasi, APIs haben keine Entscheidungshöhe. Die kann man also quasi implementieren. Die Schaffenshöhe liegt dahinter und gut ist. So, und damit tun wir uns als Softwareindustrie wahrscheinlich besser.
Ja, das denke ich auch. Also definitiv. Ich glaube, das hätte für viel Ärger gesorgt. Mhm. Und das muss nun wirklich nicht sein.
Ja.
Ich denke, die Entscheidung war so sinnvoll. Wie gesagt, vor allem ja auch, weil Google da ja nun mal die Implementierung selber gemacht hat und dann ja schon den Großteil, finde ich, der Kreativität und des kreativen Seins gemacht hat. Und da finde ich, ist jetzt nur, dass der Methodenname passt zum anderen und man Sachen ankoppeln kann, so eine Sache, ne? Also man kennt ja auch oft S3-Kompatibilität zu AWS, ne? Also
genau, das wäre zum Beispiel. Ja,
genau, auch so ein Riesenthema. Also ich weiß zum Beispiel, Backblaze hat seine API S3-kompatibel gemacht. Das heißt einfach, alle Methoden kopiert, sage ich jetzt mal, ohne Implementation, weil das bringt ihnen eh nichts. Sie haben eh ein anderes Backend. Genau. Aber du kannst halt einfach quasi eine App nehmen, die S3-Konto da anstöpseln und es funktioniert, ne?
Genau, sie sprechen dieselbe Schnittstelle. Das ist genau das.
Ne? Und das ist ja eigentlich eine großartige Sache, finde ich, vor allem auch, was die Freiheit angeht, dass sich mancher Dienstleister nicht so unter Druck setzen kann. Mhm. Von daher durchaus gut, wichtig, richtig. Ja, finde ich, gibt es nicht dran zu mäkeln, groß.
Genau, richtig. Ja, schöne Sache. Ist jetzt, wenn ich wetten sollte, bestimmt 10 Jahre unterwegs gewesen, das Thema, in dem Sinne, endlich mal einen Deckel drauf, da bin ich auch mal glücklich drüber.
Ja.
Ja.
Ja, ansonsten, ich hatte noch eine Kleinigkeit gefunden gehabt, eben, die ich witzig fand, und zwar ein Patent, was Apple eingereicht hat, zeigt ein Magic Keyboard wohl mit Trackpad, was wir erstmal, also sah quasi aus wie so ein MacBook ohne Deckel. Und ja, das jetzt erstmal, wo du denkst, naja, okay, kann man machen. Aber jetzt kommt das Interessante, das Trackpad hatte Apple Pencil Support. Und da habe ich mir gedacht, boah, ja, coole Sache, ganz ehrlich. Also für mich nicht, weil werde ich kaum brauchen. Ich kann ja so schon nicht zeichnen. Aber ich glaube, für viele Leute, vor allem mit diesen riesen Trackpads, die ja die neuen MacBooks auch haben, also ich glaube schon, dass man was mit anfangen könnte.
Ne? Glaubst du, Apple würde jetzt in der Zeit ein Trackpad mit Stift-Support machen? Also ein wirklich großes Trackpad dann? Oder würden sie nicht lieber direkt was mit Display machen? Wohlgemerkt, du kannst ja jetzt schon ein iPad als Eingabemöglichkeit für den Mac benutzen. Ne?
Ja, kann man. Ja, könnte man auch, klar. Aber dann musst du auch immer ein iPad kaufen.
Ja gut, aber das ist ja technologisch dasselbe, mit der Ausnahme, dass da kein Display dahinter ist, ne, bei den Trackpads, bei den großen, bei den Mac-Trackpads. Und also technisch geht das überhaupt, keine Frage. Ne? Die Stifte, die werden darauf im Prinzip eigentlich jetzt schon laufen. Die benutzen ja einfach nur diese normale kapazitive Technik, die auch in den iPhones und iPads halt eben teilweise sogar mit genau denselben Chips wie in den Macs umgesetzt ist. Ne? Da ist so ein Broadcom-Chip häufiger schon mal drin, der auch in den Macs zum Einsatz kommt. Und ja, letzten Endes, ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht wetten, dass das Apple-Stil ist. Also, ne, das ist immer so.
Eine riesen Tastatur, ne?
Ja, das natürlich auch wieder. Stimmt. Also, das ist auch so ein Grund, warum man ne, diese Patente immer mit Vorsicht nehmen muss, denn ja, die spielen halt eben einfach alle Ideen durch. Ne? Die melden für jede Idee, die haben, melden die ein Patent an, damit sie halt eben diese Patentpools aufbauen können. Und für mich wäre das auch so ein Thema, klar hat Apple darüber nachgedacht, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie darüber nachgedacht haben, und zwar schon zu der Zeit, wo sie die größeren Trackpads gemacht haben. Ne? Also, oder spätestens, wo sie die Stifte gemacht haben, meine ich. Ne? Weil technologisch dasselbe, das funktioniert da drauf. Wenn sie wollen, würde das drauf funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann könnten sie das natürlich jetzt schon machen. Aber das kannst du natürlich jetzt auf den Trackpads, auch wenn die groß sind jetzt in den aktuellen MacBooks, was willst du dann damit? Ne? Das ist dann dafür immer noch nicht groß genug. Und auch die externen Trackpads, die ja noch ein Ticken größer sind, das ist da schräg gestellt, das ist auch nichts. Ne, dass das immer so mit einem Winkel festgestellt ist und so, da nimmt man dann besser die Tablets und macht das dann hier über, wer heißt es nochmal? CCC, dieses Ding, wo man die
Sidecar?
Sidecar, ja doch, genau, danke. Also mit Sidecar dann quasi da den Mac-Bildschirm drauflegen und dann ja dann auch mit dem Stift dann drauf arbeiten und Eingaben machen kann.
Ich habe ja nicht gesagt, das kommt demnächst, aber ich weiß nicht. Also ich finde für ein paar kleine Sachen wäre das bestimmt cool, vor allem wenn es als so Giveaway mit rausfällt, weil das System das sowieso schon kann, dann kannst du wenigstens mal da irgendwie unterschreiben oder sowas. Und so ein Kram und vielleicht mal eben was machen. Falsch fände ich es jetzt nicht. Also ich würde jetzt nicht jammern, wenn das Trackpad das könnte.
Aber glaubst du, die werden das jetzt Jahre, nachdem sie die Stifte eingeführt haben, noch machen?
Nee, den ersten Stift könntest du ja schon gar nicht machen, weil da brauchst du einen Lightning-Anschluss für. Da gibt es ja diese Puckels-Adapter, das kann man ja irgendwie alles machen. Aber
die Apple-Tastaturen und Mäuse haben ja auch noch Lightning, ne?
Ja, stimmt. Also
ja. Also, Buchsen, klar. Ja, aber dafür hat man ja dann auch ein Kabel.
Deswegen sage ich es, also das könnte man noch machen, aber weiß ich nicht, ob sie das jetzt nachträglich noch machen würden. Also generell.
Ja, glaube ich eher nicht. Also es ist untypisch. Wie gesagt, also wenn, dann würden sie da eher was Innovatives machen wollen, dann können sie dann da nochmal irgendwie ein Pseudo. Ja, nee, das können sie ja mit dem iPad jetzt schon machen, da brauchen sie nicht ein Display. Display-Eingabesystem, also ein Trackpad mit Display drunter nochmal machen, das ist ja dann quasi ein iPad. dann müssen sie das einfach nur unterstützen, dass man es einfach als Kabel anschließt und dann benutzen kann, und das tun sie ja schon.
Ja. Aber wie gesagt, ich fand es ganz witzig, die
finde
ich
schlecht. Ne, also Ideen gibt es da immer wieder tolle, also wenn ne, also ich mache das ja auch unheimlich gerne, diese Patente mir anschauen und ne, so mir überlegen, was man damit alles Schönes machen kann, weil das halt eben so unglaublich breit ins Kraut schießt bei Apple. Ne? Ich hatte das ja schon mal gesagt, so jede Woche hier irgendwie 10, 15 Patentsichtungen, die hier so durch den Newsticker laufen. Und ich glaube, wir könnten einen ganzen eigenen Podcast nur über die Patente machen.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, ist dann nur wahrscheinlich etwas unspezifisch vielleicht, ne, weil man eigentlich immer nur orakeln kann. Aber gut,
ja. Sehr schön.
Darf ich noch einen Rausschmeißer machen am Ende. Und zwar unsere lieben Freunde von Intel habe ich mal wieder ausgegraben. Ich kann nichts dafür, sie sind momentan einfach unschlagbar Rausschmeißermaterial. Und letzten Endes, eigentlich ist nur eine kleine Anekdote dieses Mal, und zwar Intel machte Werbung für die 11. Generation Core i7 Prozessor, irgendwie 108, ne, wie war das, 1185G7 heißt die Version, und das ist irgendwie die neueste Generation jetzt gerade, und da haben sie irgendwie so auf Reddit haben sie irgendwie was geschaltet und so, und da hatten sie dann irgendwie so ein Foto von einem Computernutzer, der irgendwie ja, irgendwas am konzentriert am Machen war. Ich hätte jetzt getippt, ein Spiel am Machen ist oder irgendwie sowas. Und also mit beiden Händen am System und so. Und da ist halt eben dann so Intel-Werbung drauf. Und wenn man sich aber dieses Bild genau anschaut, dann ist das ein MacBook Pro, was derjenige da benutzt. Sie haben zwar das Apfel-Logo schön abgeschnitten an der Seite, aber man kann trotzdem erahnen, dass das ein großes MacBook Pro ist, weil man kennt die ja mittlerweile. Und letzten Endes haben die Leute da mal ein bisschen was gestochert und haben das bei Getty Images gefunden. Das lässt sich ja über die Rückwärtsbildersuche sehr schön suchen. Und Getty Images Stockfoto haben sie da ausgegraben und da ist das halt eben auch tatsächlich ein MacBook Pro. Da haben sie dann bei der Intel-Werbung haben sie dann das so abgeschnitten, dass das dass der Apfel nicht mehr zu sehen ist. So, jetzt noch das Amüsante. Das ist nämlich nicht nur ein MacBook Pro, was auf dem Bild ist, sondern der Spieler ist tatsächlich ein Gamer. Auf dem Stockfoto steht nämlich unten drunter Gamer playing a game. Ja, und dieser Gamer playing a game hat Beats-Kopfhörer auf und ein iPhone daneben liegen. Ja, man muss zwar genau hingucken bei dem Bild, aber man sieht beides sehr schön.
Stimmt, da liegt auch ein iPhone, ja.
Genau.
Also die Beats-Kopfhörer habe ich gesehen, aber iPhone habe ich erst übersehen, ja.
Ja, auch die Kopfhörer musste ich erst beim zweiten Mal gucken, hinschauen. Das sind die dunklen, wie der Sascha die auch hat. Ne? Jetzt nicht an, aber auch hat. Und die sind ja jetzt dann in so einem dunklen Bild.
Nee, sind aber nur die Solos, das sind nur die kleinen.
Sind das die Solos?
Ja.
Okay, da bin ich mir nicht ganz sicher gewesen.
Das sind nicht die Studios, aber ist ja egal. Ja, es sind definitiv die Beats-Kopfhörer, ich glaube in Grau oder sowas. Aber
zumindest was sehr, sehr Dunkles. Man sieht es nicht gut. Aber das iPhone hinten hinter dem Gerät, das sieht man auf jeden Fall, wenn man genauer hinschaut, deutlich besser. Da liegen mehrere Geräte aufeinander und das oberste ist definitiv ein iPhone. So. Und das, was auch immer das drunter ist, vielleicht Kindle oder sowas, keine Ahnung, aber das ist halt eben einfach so modernen ja, Kram
hingelegt. Ja, definitiv ein MacBook Pro, also
genau.
Zum Gamen.
Ja, genau. Er ist recht das. Ja.
Also, ja, und, war eine schöne Geschichte, ja.
Genau. Vor allen Dingen deswegen eine schöne Geschichte. Natürlich haben sich da jetzt auch noch den Spaß gemacht und haben nachgeguckt. Und zwar dieser 118, dieser IL85G7 Prozessor, den Intel da jetzt bewirbt, den gibt es logischerweise nicht in den MacBook Pros, weil die haben ja jetzt nicht die aktuellste Variante drin.
Das ist natürlich doppelt scheiße, ne?
Ja, und das heißt also, man muss das jetzt nochmal im Kontext sehen. Wir haben ja die letzten Wochen häufiger über Intel und über ihre Werbekampagne gesprochen. Und ne, dann hauen sie dann jetzt diese Anti-Mac, Anti-M1 Werbespots raus und dann machen sie direkt parallel dazu eine i7-Werbung mit einem MacBook Pro drauf.
Ja, das sind immer so Dinge, wo ich immer denke, Pendy?
Ja, genau.
Ja,
wahrscheinlich also dieselbe Abteilung gewesen.
Ja, es ist wie wenn Samsung twittert und das kommt vom iPhone, wo ich mir so denke, hat.
Ja, das ist auch so ein Klassiker, ne?
Ja, genau, das kommt ja auch immer wieder vor, ne? Wo ich mir immer so denke, ja, Mann, ja, also das ist so, als wenn der BMW-Chef mit dem Mercedes vorfahren würde. Ja, das kannst du einfach nie machen.
Ja.
Aber gut. Jedem das Seine ist natürlich wieder umso lustiger.
Gute Produkte setzen sich halt durch.
Richtig. Genau, das ist das.
Großartig.
Ja.
Ja, in diesem Sinne mal wieder einen würdigen Rausschmeißer gefunden. Wunderbar.
Definitiv.
Und damit können wir dann auch die Tür zumachen für heute. Und gibt es noch irgendwas zu ergänzen? Steht was an oder sowas? Nö, gar nichts. Ne? Momentan ist einfach nur Corona nichts tun und darauf warten, dass es vorbeigeht.
Wir hoffen, dass wir nicht einschneien, aber sonst.
Ja, geschneit hat es ordentlich, aber liegen geblieben ist ja dann doch nichts. Ne?
Ja, hier nicht. Mein Vater hat 15 cm Schnee.
Echt?
Ja.
Wow. Ui.
Ja, bei dem bleibt das Zeug liegen. Der hat gesagt, ich glaube, ich drehe am Rad. Was soll das denn hier?
Ja, das hat sich ja noch gelohnt im April jetzt.
Großartig. Ja, genau. Also, aber gut, es ist nur Schnee, alles nicht tragisch. Und Ja, nee, aber ich hätte jetzt keine Infos, wo ich sage, ja, das müssen wir noch sagen. Von daher sage ich mal von mir aus vielen Dank. Und folgt uns, abonniert uns, liked uns, bewertet uns, schreibt uns.
Genau. Ja, gerne Reviews oder auch einfach nur mal die Sternchen bei der Podcast-App drücken oder so. Das würde uns auch schon sehr helfen. Großartig,
genau. Ein
bisschen Sternchen sammeln.
Genau, das supportet stark, das wäre großartig. Mhm. Und genau. In dem Sinne von mir schon mal in meiner Zeitzone eine gute Nacht, aber wann auch immer ihr das hört.
Genau. Ja, wir warten mit schweißgebadeten Fingern auf eine Präsentation immer noch für den April. Ne? Das wird ja hoffentlich dann jetzt in den nächsten 14 Tagen spannend. Bin mal gespannt, ob wir vielleicht nächstes Mal schon was berichten können. Ich hoffe ja. Ich will Geld ausgeben.
Das wäre schön.
Aber okay, wir waren schon am Schluss sagen. Vielen Dank und bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Tschüss.
Ciao.